Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück. Es ist wieder soweit. Der Filmpodcast ist wieder da und das bedeutet insbesondere, er ist wieder da. Christoph Petersen ist gemeint von Filmstarts. Hallo Christoph.
Genau, du konntest ja also offenbar ohne mich nicht so richtig aushalten. Ihr habt jetzt ja euren eigenen Filmpodcast in der Zwischenzeit gehört. Aber da ich euch nur 5 € pro Monat gebe, habe ich noch keine Folge gehört, weil die ist ja nur für 10 €.
Also es gab eine kostenlose Folge, die hättest du hören können. Und es gab ja sogar zwischendrin schon eine völlig willkürliche Robocop 2 Folge.
Okay. Ich muss mir das noch überlegen. Ich weiß auch nicht, ob du dir damit einen Gefallen tust, wenn ich sie mir anhöre, weil dann werde ich den nächsten Filmpodcast, den wir zusammen machen, wahrscheinlich zur Hälfte damit verbringen, euer Schlamassel da aufzuarbeiten. und weiß ich nicht, das ist für uns beide anstrengend.
Ja, das stimmt. Dann riskierst du auch, dass ich irgendwann mal deinen höre und dazu dann im Gegenzug was sage. Und dann kommen wir gar nicht mehr hier dazu, über Filme zu reden.
Nee, das ist ganz furchtbar. Und am Ende, wo man so gegenseitig die Podcasts empfiehlt, das wäre ja auch schlimm, wenn man die vorher gehört hat, dann kann man...
Ja, genau. Ich würde gerne die Empfehlungen auch zurücknehmen, die ich in der Vergangenheit ausgesprochen habe.
Ja, da muss man, also das ist alles hochgradig gefährlich. Ne? Die Leute können sich das, die nicht podcasten, können sich das gar nicht vorstellen, was für sensible Gebäude das sind, die man sich hier errichten muss, damit das auch alles so klappt. über Jahre hinweg.
Ja. Zarte, verletzliche Seelen hier sprechen. Das muss man ja auch mal sagen. Ja,
ja klar,
Mann. Ich weiß, für die Leute da draußen sind wir diese Übermenschen, ja. Diese Heldenfiguren, diese Ikonen, von denen sie glauben, dass nichts ihnen etwas anhaben kann. Aber die Wahrheit ist, es sind tatsächlich Menschen, ja, hinter diesen Wunschgebilden, die ihr da draußen seht.
Ja, wobei ich werde oft so, wenn ich im Kinokassen oder beim Kinoeingang stehe, angesprochen, weil man mich an meiner Stimme erkennt. Freue ich mich drüber. Könnt ihr gerne weitermachen. So zart bin ich dann doch nicht.
Du wirst echt an deiner Stimme erkannt, das ist ja auch geil. Ja. Einfach nur, wenn du sagst hier 2x Kino 11 und dann sitzen
nee,
alle
wenn man
hinter
so,
dir.
Wenn man so dasteht und dann mit Kumpels irgendwo steht und wartet und sich dann unterhält, also nicht an 2 Wörtern.
Okay.
Aber ich wäre, gut, also das liegt aber nicht unbedingt an dem Podcast, sondern eher an meinem normalen Beruf, dass ich... wenn ich mal so in Filmmuseen gehe und so und mir da vorher Pressekarten hinterlege, dann kennen die Leute, die mich die rausgeben, die sagen mir dann ja oft, ach, ich lese immer deine Texte und großer Fan und so. Das gibt's dann schon, ne? Aber
na,
ja,
geil.
Ist sehr halt gut. So, ne? Wir sind halt berühmt, André.
Was soll ich sagen? Mir passiert das nicht. Ich wurde noch nie an der Stimme erkannt.
Echt nicht?
Nee.
Vielleicht haben die Leute, ich bin vielleicht auch einfach so ein People's Person. Ich bin da zugänglicher als du.
Du hast auch wahrscheinlich einfach eine markantere Stimme. Ja, oder vielleicht auch ist das einfach das Bessere und dass sie nicht dann sagen, ich habe dich an der Stimme erkannt, klingt scheiße. Who knows? Vielleicht bist du auch einfach einprägsamer, vielleicht sagst du einfach Dinge, die besser verfangen.
Ich hau halt raus, ne? Einfach so.
Ja.
So, du bist vorbereitet, ich hau raus. Ich muss da auch kompensieren, dass ich keine Lust habe, so ewig lange Wikipedia-Artikel zu lesen, sondern einfach sage, komm. Ja. Angry Birds kriegen wir schon hin, ne? Sind
ja,
halt
das
wütende Vögel. Was soll man da schon groß erzählen?
Das ist eine wirklich gute Frage. Ne? Aber du hast den Film ausgesucht, insofern hast du das auch zu verantworten.
Die Filme, wie wir gestern du erschreckend festgestellt hast, dass wir abgemacht haben, über beide zu sprechen, weshalb du noch schnell den zweiten nachholen musstest.
Habe ich total verdrängt, ja.
Für den ich morgens um 6 Uhr aufgestanden war, um mir noch irgendwie in meinen Terminkalender reinzubringen.
Diesen Epos, diesen 6-Stunden-Film, den man absolut völlig unmöglich anders in seinem Alltag integriert bekommt, als dafür um 6 Uhr aufzustehen.
Ja, man hat natürlich das vorher in seinem Alltag, wo es dann mal Lücken gab, hat man das natürlich so lange wie möglich vor sich hergeschoben. Vielleicht auch einer der Gründe, warum das jetzt unsere mit Abstand längste Pause war, die es in diesem Podcast-Format jemals gab. Kann sein, dass die kürzer ausgefallen wäre, wenn da ein anderer Film angestanden hätte. Man weiß es nicht, aber denkbar.
Es war jedenfalls nicht das Ding, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, boah, Alter, ich habe so Bock, wann können wir denn endlich über Angry Birds reden? So war es nicht. Gebe ich gerne zu. Ich bin ja sowieso, ist ja bekannt, ne? Also Animationsfilme, egal ob moderne Computergrafik oder auch klassisch, da hebe ich eher immer die Hände. Ich habe immer das Gefühl, dafür bin ich noch minder qualifizierter, als ohnehin schon darüber zu urteilen in irgendeiner Form. Gerade wenn es dann auch noch so in die Richtung geht, dass man erkennbar sagen könnte, ist vielleicht doch schon tendenziell vielleicht eher für Kinder gedacht und sowas. Das ist, Comedy ist halt generell, finde ich, auch schwierig, weil es halt einfach nochmal zusätzlich mega subjektiv ist. Klar kannst du hier und da da schon sagen, so hier, wie ist denn da das Timing oder sonst irgendwas, aber das ist halt alles so, ich weiß nicht, da habe ich immer das Gefühl, das Eis unter meinen Füßen wird sofort dünner.
Ja, und jetzt, wo wir gerade so viel Lust auf die Filme gemacht haben, ich stelle jetzt mal die Prognose auf, das wird ein ganz fantastischer Podcast für alle, die jetzt überlegen, weiter zu springen zu dem, was auch immer ihr da morgen rausstellt oder bei Leinwandliebe übermorgen erscheint, weil das hat uns noch nie davon abgehalten, tolle Sachen zu erzählen.
Ja, zur Not packst du einfach ein paar Til Schweiger oder Uwe Boll Anekdoten aus, oder? Das ist doch die
Geheimwaffe. Kommen bei euch im Forum, kommen die irgendwie super an, ne? Immer wenn ich was über die beiden erzähle, ist das immer so Top-Thema.
Das ist halt, das ist halt der unique selling point, weißt du? Bei uns keine Sau, wir können vielleicht Filme besprechen, aber wir können keine Anekdoten aus der Filmbranche erzählen. Da hat ja, also da sind wir vielleicht mal dran vorbeigelaufen.
Ich kann meine Angry Birds Episoden auch nicht erzählen, weil ich so ein NDA unterschrieben habe, das glaube ich immer noch gilt.
Du hast für Angry Birds ein NDA unterschrieben.
Ja, weil das ist halt so, ich umschreibe das mal grob. Ja. Aber sagen wir mal so, nimm mal das perverseste Medien-Event, auf dem du jemals warst, ne? So Promo-Event. Ja. Und das nimmst du jetzt mal 1000 und da war ich. Für unter anderem Angry Birds, ja? Also das ist so.
Reden wir jetzt über pervers im Sinne von Geld ausgeben und Luxus?
Geld ausgeben und Luxus. Also sagen wir mal so, okay. Es gibt ein Filmstudio, das hat einmal im Jahr ein komplettes Luxushotel gebietet, also wirklich mit hunderten Zimmern, nur für eine Veranstaltung, für 1,5 Wochen, wo man dann mit allen Stars dieses Studios, die in den nächsten Jahren Filme hat, einfach zusammen gewohnt hat. Und da reden wir wirklich von den größten Stars des Planeten. Und mit denen hat man den Tag über am Pool gesessen und mit deren Familien. Und abends, wenn sie auch noch singen können, haben sie vielleicht sogar Privatkonzerte am Strand gegeben. Nur für uns. Und so, das ging halt so 1,5 Wochen. Da war Angry Birds auch dabei. Und das war aber lange, bevor der Film rauskam. Und deswegen habe ich da so eine PowerPoint-Präsentation der Story gesehen. Und ich hatte, bis ich den Film jetzt vorgestern geguckt habe, war ich mir 100% sicher, dass ich den kenne. Aber es stimmt überhaupt nicht. Ich habe den noch nie gesehen. Ich hatte nur diese Power-Präsentation, wo alles schon erklärt wurde, im Kopf. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, als er losging, nee, kennst du nicht.
Gibt's bei euch auch Diskussionen über Unabhängigkeit der Presse und inwiefern solche Events vielleicht kritisch zu sehen sind?
Ja, klar, aber nicht so richtig, ne? Also irgendwie Gamergate ist ja an uns vorbeigegangen. Das lassen wir irgendwie, alles, was so hochkocht, ist ja irgendwie immer Games, ne? Und könnt ihr gerne behalten. Also ich weiß nicht.
Gut, Gamergate war eh nochmal eine ganz andere Sache. Es war ja nur vorgeblich, ging es da um irgendwelche Presseethik oder so, aber naja. Wunderbar. Ja, aber cool. Also das ist ja aber kannst du denn sagen, unterschied sich das, was du damals gesehen hast, von dem, was jetzt tatsächlich im Film war?
Nee, das wird das schon gewesen sein. Also so lange war es auch nicht mehr hin. Also vielleicht so ein paar Monate. Und das waren dann auch, die PowerPoint-Präsentation war ja mit Screenshots aus dem Film und so. Also das war, aber man hat ja da auch dann auch Interviews geführt, ne? Da musste man ja zumindest wissen, worum es da geht.
Ja, genau. Ja, das ergibt ja schon irgendwo.
Und das NDA war auch nicht zu dem Zeug, was man da gesehen hat, weil das sollte man ja später dann, sobald es dann für die einzelnen Titel fällt, durchaus verbraten. Logischerweise, ansonsten wird es ja für alle keinen Sinn machen, dahin zu fliegen. Aber es geht halt darum, dass wenn man mit Superstars am ganzen Tag über mit deren Kindern und Frauen und was weiß ich, Männern am Pool rumhängt, dass man dann nicht Instagram-Posts die ganze Zeit macht. Ne? Darum geht es halt hauptsächlich.
Du sollst uns ja nicht erzählen, wer am Pool gekokst hat.
Ja, mache ich jetzt auch nicht. Tut mir leid, wenn das jetzt irgendwie falsche Erwartungen war.
Ja, genau. Gut, also wir sprechen über beide Angry Birds Movies, eins aus 2016, eins aus 2019, basieren logischerweise auf den Angry Birds Spielen. Ich denke, jeder kennt sie. Es ist diesmal auch, sag ich mal, also meine Seite der Medaille ist relativ unbespielt, ne? Also es sind kleine, nette Handy-Physik-Action-Puzzle-Spiele. Es geht um wütende Vögel, die sind wütend, weil kleine grüne Schweinchen ihre Eier geklaut haben und dann schießt man sie mit einer riesigen Steinschleuder, wobei sie muss ja gar nicht so riesig sein, die Schweine könnten auch sehr klein sein, egal, auf jeden Fall, man schießt sie auf Schweine, die in so Streichholzhäuschen da sitzen, muss die so zum Einschluss bringen, dass alle Schweine hinterher erschlagen werden. Und da gibt es dann auch noch verschiedene Sorten von Vögeln, die man da einsetzen kann, im Grunde genommen verschiedene Tools, die man da benutzen kann. Kann ich vielleicht jetzt schon sagen, die wichtigen Standardvögel des Originals finden sich alle im Film wieder. Es gibt den roten Standardvogel, das ist unser Held. Es gibt den gelben, schnellen Vogel, der hat so einen Speedboost. Das kann man dann zum Beispiel auch einfach ein bisschen mehr Penetration erreichen, wenn es dann darum geht, diese Häuser kaputt zu schießen. Es gibt so einen Vogel, der Eier als Bomben abwerfen kann. Das ist Matilda, die gibt es hier im Film auch. Es gibt Bomb, das ist einfach eine große Bombe als Vogel. Der Mighty Eagle ist im Spiel so eine Art Smart Bomb eigentlich, mit dem du halt einfach so den ganzen Level wegwischen kannst. Es gibt noch Terrence, das ist der große pummelige Vogel, der hat halt extrem viel Momentum und Hell ist dieser grüne Bumerang-Tukan. Die sind zu unterschiedlichen Graden im Film tatsächlich alle enthalten. Und viel mehr gibt es zu Angry Birds gar nicht groß zu erzählen. Das sind halt so niedliche Comic-Viecher. Die waren schon vor dem Film sehr erfolgreich als Merchandise-Artikel und ähnliches. Es war klar, dass das halt einfach so ein bisschen witzige, coole Comic-Charaktere sind, die sehr viel Anklang gefunden haben, die wegen der Popularität des Spiels, das da irgendwie, ich glaube, Milliarden von Downloads hatte, einfach jedem bekannt waren. Und das ist im Grunde genommen so ein Fall wie das Emoji-Movie, wo einfach jemand gesagt hat, wir haben hier eine Marke, die einfach jeder kennt, dann machen wir mal einen Film draus.
Ja, aber nicht so ganz, ne? Also erstmal ist es unfassbar voll. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch 100 Ableger und ich glaube, jetzt mittlerweile gibt es auch Autorennen und so, ne? Also es ist schon ein bisschen so übergegangen irgendwann, dass die Figuren selbst so bekannt waren, dass die jetzt für alles verbraten werden und nicht mehr nur für...
Naja, die haben die Marke überall draufgeklatscht. Ne? Sie haben hinterher, als die eigentlichen Core Angry Birds Spiele, die hatten sich irgendwann totgelaufen, sie haben gemerkt, das können wir nicht auch noch melken. Und dann haben sie die Marke halt benutzt, oder in der Hoffnung, dass sie jetzt dann mit einem Angry Birds Kart Racer wie Angry Birds Go oder so noch was reißen können. Aber keiner von denen hat jemals den Erfolg von Angry Birds erreicht. Also man hat gesehen, das hilft dir halt natürlich nochmal vielleicht ein bisschen bei der initialen Aufmerksamkeit. Aber eigentlich ist Rovio so ein One-Hit-Wonder, wenn man so will.
Ja, genau. Aber sozusagen der Moment, wo dann alle Studios heiß waren, jetzt diese Marke sich zu schnappen, um daraus dann Animationsfilm zu machen, das war so um 2010 rum. Und das hat aber Rovio abgeblockt. Also der Chef da hat dann stattdessen gesagt, wir gründen jetzt mal hier unser eigenes Animationsstudio.
Kaufen.
Haben sie das gekauft? Aber sie haben es zumindest Rovio genannt. Also sie haben das dann ihrer eigenen Firma benannt und gesagt, wir machen das in-house. Dann am Ende haben sie die Filme halt mit Sony zusammen gemacht und dann so da auch deren technische Unterstützung und sowas bekommen. Aber das eigene Produktionsstudio war schon sehr maßgeblich dran beteiligt. Also ist dann auch eine finnisch-amerikanische Co-Produktion. Genau, und das Studio hat dann erstmal so Webserien gemacht zum Reinkommen, so ab 2010, und die waren dann halt mega populär. Da waren die Folgen so 1 bis 5 Minuten lang, sag ich mal, alle. Gab es noch teilweise mehrere Staffeln von, aber etliche, also irgendwie hunderte Folgen. Und dann kam halt 2016 dann der erste Kinofilm. Wollen wir schon getrennt über die reden, ne? Erstmal über den ersten, dann über den zweiten. Den zweiten vielleicht nicht mehr so lang.
Ja.
Ich finde schon, die sind schon unterschiedlich.
Ja, die sind ein Glück, möchte man fast sagen. Genau. Also der erste Kinofilm, wie gesagt, aus 2016, können ja wie üblich nochmal sagen, also ein kolportiertes Budget ist irgendwo so zwischen 70 und 80 Millionen, angeblich nochmal 100 Millionen Marketing obendrauf, hat dann hinterher auch relativ erfolgreich 350 Millionen eingespielt, beide Filme haben erstaunlicherweise Leute, die haben so einen Animationshintergrund, aber es ist eigentlich immer so die erste zumindest Spielfilmregiearbeit. Bei dem zweiten Teil sind das dann Leute, die zumindest so im TV-Bereich anscheinend schon häufiger als Regie unterwegs waren. Das sind im ersten Teil Clay Kestis und Fergal Riley. Sagt mir überhaupt nichts. Ich weiß nicht, ob du?
Mir haben die auch nichts gesagt. Die haben vorher, glaube ich, so kleine Indie-Erfolge gehabt. Also es sind jetzt nicht, vielleicht sind das so Sachen, wo man sich drauf einigen konnte, weil vielleicht auch Rovio nicht unbedingt jetzt die Sony-Stammregisseure haben wollte, weil die dann Angst hatten. Also sie haben das ganze Jahr gemacht, um irgendwie die kreative Hoheit zu behalten. Und dann haben sie sich vielleicht gesagt, dann nehmen wir lieber jemand von außen, der da besser zu
passt. Also der eine, der Fergal Riley, ist ein irischer Storyboard-Artist, der vorher lange bei Sony gearbeitet hat. Also der kommt eigentlich aus dem Sony-Kader. Der andere war wie sagt man, Animator, hat Animationszeugs gemacht, jedenfalls zum Beispiel bei Frozen. Das dürfte halt vielleicht sein größter Credit gewesen sein.
Genau, also schon irgendwie so Erfahrung darin, aber jetzt so in der Größenordnung neu.
Genau, also zumindest jetzt also so weit oben in der Hierarchie bislang noch nicht angesiedelt. Und dann halt schon ein durchaus, sagen wir mal, ordentlicher Voicecast mit sehr vielen bekannten Namen. Ne?
Also vielleicht jetzt in der Hauptrolle Jason Sudeikis, der war halt damals noch nicht so ganz so berühmt wie heute. Ne? Jetzt nach Ted Lasso ist der nochmal eine ganze Nummer größer. Aber ich muss auch sagen, also der Voicecast ist schon so das Herausstellungsmerkmal dieses Films, weil ich finde, die machen das, also wir haben es natürlich auf Englisch geguckt, du auch, oder?
Ja.
Klar. So, also die machen das teilweise auch schon richtig gut. Und die haben natürlich, offenbar hatten die noch Geld übrig, weil ich weiß auch nicht warum, aber die haben sich ja diesen riesen Gag geleistet, dass sie den großen dicken Vogel, der nichts macht, außer zu grummeln. Ich glaube, der spricht nicht ein einziges Wort im gesamten Film. Ja. Also noch weniger als Vin Diesel in den Guardians of the Galaxy Film, wo der immer nur ich bin gut sagt. Und den haben die mit Sean Penn besetzt, einem zweifachen Oscar-Preisträger, der vielleicht auch nicht ganz billig war und sich vielleicht auch gewundert hat. Aber der grummelt ja auch sonst viel rum. Ist auf jeden Fall Typecasting, ne? Aber ja, im zweiten Teil haben sie sich das dann auch nicht nochmal gegönnt. Da haben sie das einfach irgendjemand anders sprechen lassen. Aber im ersten Teil haben sie sich gegönnt, dass jetzt Sean Penn durch den Film grummelt. Und ich weiß nicht sicher, ich gehe mal davon aus, wenn da irgendjemand mitgedacht hat, dass sie den in der deutschen Synchro einfach gelassen haben, ne?
Ja.
Also, weil grummeln kann dann auch Sean Penn.
Ich hab's nicht überprüft. Aber ja, das ist auf jeden Fall natürlich einfach ein geiler Gag zu sagen. Sean Penn spricht den Vogel und dann sagt er kein Wort. Wobei das ja wirklich so ein Ding ist. Also genauso kann man ja auch wirklich bei The Guardians of the Galaxy, dass Groot von Vin Diesel gesprochen wird, ist ja eigentlich auch so ein Ding, wo man sich denkt so, aber warum? Warum?
Na, er erzählt ja immer ganz viel. Also er ist ja auch immer bei den Pressetouren dabei und gibt wirklich richtige Interviews zu diesem Film. Schon seit immer. Also er kommt zwar, weil er Vin Diesel ist, zu jeder Pressekonferenz eine Stunde zu spät, weil das hat er immer schon getan. Und das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, wenn man dann so einen großen Cast hat, wo man jetzt vielleicht nicht der größte Star ist, sondern immer nur einen Satz sagt. Dann wird einem das vielleicht auch eher übel genommen, als wenn man das bei Fast and Furious macht. Aber der sagt ja dann immer, ja, nee, das ist ja, er sagt da ja schon unfassbar viel mit aus, ne? Weil irgendwie, er sagt zwar gut, sagt zwar immer nur einem gut, aber in Wirklichkeit sagt er ja alles. Der hier halt wirklich nur rumkrummelt.
Ja, also ich glaube, die Antwort auf die Frage hast du ja gerade gegeben. Ne? Wahrscheinlich dann mit dem Vin Diesel bei der Vermarktung des Films mit dabei ist und bei der Vermarktung des Films hilft. Also weißt du, wenn du jetzt irgendwie Groot sprechen lässt von, weiß ich nicht, No Name, Mac, Nobody Cares, dann kannst du halt nicht sagen so, aber ich gebe dir ein Interview mit dem Groot-Darsteller. dann werden halt alle sagen so, nee, du, danke. Lass mal, aber wenn du den halt von Vin Diesel sprechen lässt, dann sagen alle, ja okay, 10 Minuten mit Vin Diesel nehme ich, selbst wenn er nur Groot gemacht hat.
Da müsste man nochmal gucken, jetzt sich alte Marketingfotos angucken können, ob Sean Penn dann so groß auf dem roten Teppich bei der Premiere war oder tatsächlich sogar Interviews gegeben hat oder so, das weiß ich nicht mehr.
Noch eine Oscar-Nominierung nehme ich an.
Ja klar, das ist ja schon seit Ewigkeiten im Rennen, dass es jetzt neue Oscar-Kategorien geben soll. Es gibt ja nächstes Jahr eine neue zum ersten Mal, oder nächstes Jahr. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten gibt es eine neue Oscar-Kategorie mit Bestes Casting. Okay. Waren alle ganz sauer, weil eigentlich alle zuerst mal Stuntman haben wollten. Kommt aber bestimmt auch noch. Und Voicecast ist eh schon, das ist ja schon immer, wird ja auch immer darüber gemunkelt, ob irgendwann mal ein Voice-Actor für einen Oscar als bester Schauspieler nominiert wird. Da gibt's dann, was weiß ich, bei Robin Williams war das damals ganz groß in Aladdin, ne? Wo er den Genie ziemlich gut gesprochen hat. Da war das dann großes Thema, ob man den jetzt als bester Nebendarsteller nominieren darf oder nicht. Und das ist immer mal wieder hochgekocht, dann wenn es besonders aufwendige Sprechrollen gab.
Aber bei den Oscars ist es doch garantiert auch eh schon so, dass es so ein paar Bühnenkategorien gibt und dann gibt es noch 10 andere, da werden die alle mal vor so eine Fotowand gestellt und gesagt, hier ist ein Oscar, viel Spaß, oder?
Ist das die haben alle, die, alle
ist
sind
wirklich
alle ganz.
Jeder einzelne Oscar ist Teil der Verleihungs-, der Awardshow.
Ja. Es wird immer mal wieder versucht, irgendwelche in die Werbepause. Also, es ist immer Teil der Show, die dort live passiert. Und ich glaube, es gab mal das Vorhaben, so 4 Kategorien in die Werbepausen zu packen. und dann hinterher nur so eine Kurzversion davon im Live-Feed zu zeigen, also im Fernsehen. Aber da gab es dann von den einzelnen, weil das ist ja ein Verein und jede Branche hat ihren eigenen Teil da drin, ne? Also es gibt Abgeordnete für bester Kurzfilm und für beste Ausstattung und so weiter. Das sind so einzelne Branchen, die da aufgeführt sind und die eigene Mitglieder haben, und das ist ganz schwierig, da irgendwie jemanden rauszukicken.
Na gut, aber wenn das natürlich alles dann auch noch zusätzlich quasi da stattfinden muss, ist natürlich auch wirklich schwierig, wenn du neue Kategorien hinzufügst bei einer Show, die wahrscheinlich eh schon zu lang ist.
Immer. Award-Shows sind immer zu lang. Es gab noch nie eine, die nicht zu lang war. Hm. Ja. Naja, aber so ist es halt.
Also, genau, also wir haben schon angefangen, Jason Sudeikis ist dabei, Peter Dinklage, ne, also Tyrion Lannister aus Game of Thrones ist mit dabei. Josh Gad sagte mir vorher nichts, aber der hatte in Olaf aus Frozen gesprochen. Das war damals garantiert natürlich eine große Nummer. Danny McBride kennt man vielleicht als Tennessee aus Alien Covenant oder sowas. Ist relativ bekannt, hat jetzt nicht so viele Rollen, wo man drauf zeigen kann und sagen kann, so, das ist die eine Rolle, für die man ihn wahrscheinlich kennt.
Naja, er hat vor allem mit seinen ganzen Sachen mit David Gordon Green, ne? Also er hat die letzte Halloween-Trilogie mitgeschrieben. Und er hat dann so eine ganze Reihe von so richtig trocken, absurden Serien gemacht, aber die sind auch eher so in Insiderkreisen bekannt. Also ist schon ein Kultstar in Amerika.
Ja, also ist bekannt. Wenn man den sieht, dann weiß man auch, ah ja, den kenne ich. Ne? Aber ist jetzt, wie gesagt, ist halt jetzt nicht irgendwie, du kannst halt nicht wie bei Peter Dinklage sagen, ja, also das ist der Dude aus Game of Thrones und alle sagen, ah, ja klar. So, das ist so das Ding. Gilt auch für Maya Rudolph. Scheint sehr, also durchaus bekannt und umtriebige Synchronsprecherin zu sein, sagte mir nichts.
Das ist ja, die Hälfte davon ist einfach aus Saturday Night Live. Und die Leute kennt in Amerika halt jeder, genau wie Jason Sudeikis, und in Deutschland halt nicht so, ne?
Ja, genau.
Das
dann
ist immer so.
Geht es mit Saturday Night Live weiter. Kate McKinnon, ne? Die kennt man aus Ghostbusters oder jetzt zuletzt bei Barbie mitgespielt. Ich glaube, sie war die Crazy Barbie da, ne? Und Bill Hader kennt man inzwischen aus Barry. Hat auch in der Verfilmung von Es mitgespielt. Oder Es, Entschuldigung. Ja, genau. Also der Voicecast ist durchaus, hat Rang und Namen. Heute sogar noch mehr als zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, weil, wie du schon gesagt hast, also Jason Sudeikis war noch nicht Ted Lasso.
Genau. Und statt mit dem Voicecast geht der Film los mit Red, die Hauptfigur, der rote Vogel, läuft über die Insel und knallt gegen alles und fällt überall runter, wie man sich das, also der steckt da in 2 Minuten mehr ein als Dick und Doof in ihrer gesamten Karriere. Es ist so hektisch geschnitten und es sieht nicht so richtig gut animiert aus, dass man nach 2 Minuten denkt, ich will hier raus. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, ob man das heute in der TikTok-Generation so machen muss, um irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit von den jungen Menschen zu bekommen. Aber das war, also dieser chaotische Aufschlag ist richtig furchtbar. Da habe ich gedacht, wenn das jetzt 90 Minuten so weitergeht, dann gute Nacht. Und dann kommt er irgendwann an und dann stellt sich raus, er ist der Lieferant von so einem Geburtstagskuchen für einen Kindergeburtstag, aber er ist halt sehr spät dran und er legt sich dann mit dem Vater an. Und dann kommt der Voicecast halt zum Tragen und man merkt, es gibt einen sehr, sehr trockenen Humor, der dann auch sehr schnell sehr böse wird. Und da habe ich gedacht so, ja, aber damit kann ich mich schon eher anfreunden. Also, da hatte ich dann ein bisschen Spaß mit. Also, es gibt da einen sehr, sehr schlechten glutenfreien Gag. Also ein Gag über, dass der Kuchen glutenfrei ist. Aber ansonsten, nachdem er da dann von dem Vater ziemlich passiv-aggressiv fertig gemacht wird, dass er dann ganz am Schluss, nachdem er irgendwie aus Versehen deren Baby, also das Ei, das da irgendwie rumliegt, aus Versehen zum auseinandergebrochen hat und das Baby rausgekommen ist und jetzt glaubt, dass er der Vater wäre, fragt er am Schluss noch ganz trocken, dass sie ja noch so eine Service-Umfrage hätten und ob die daran jetzt nicht teilnehmen wollen würden und so. Das war okay. Da hatte ich so ein bisschen Spaß mit.
Also diese hyperaktive Slapstick-Einstieg, ja, einerseits ja, verstehe, was du sagst, fand auch, hatte auch so das Gefühl, das ist so ein Ding, wo jemand gesagt hat, boah, da muss am Anfang, muss direkt irgendwie Action sein, ne, damit hier irgendwie die Kinder alle aufwachen. Ich fand aber, das wenigstens irgendwie, das hat wenigstens eine Dynamik, die dann dem Rest des Films größtenteils fehlt. Ich finde, der Film hat dann hinterher extrem viel so ganz statische Kameras, ne? Einfach so quasi ganz normal einfach geframed und dann passieren da Dinge und da bewegt sich gar nichts. Und so rückblickend muss ich sagen, fand ich das sogar ganz nett, weil wenigstens die Inszenierung teilweise ganz cool ist. Und die erste Szene, wenn er da ankommt mit dem Vater, da sind schon viele Dinge drin, die mich hinterher über den gesamten Verlauf des Films gestört haben. Die Szene ist nämlich zu lang. Viele von diesen Gags zünden irgendwie nicht so richtig für mich. Und ich finde, auch da geht's schon los. Ich habe da schon das Gefühl, der Film möchte, dass ich denke, dass es ja voll unfair ist, wie Red da behandelt wird. Und natürlich ist der Vater der Vater ist halt so eklig passiv-aggressiv und das nervt. Aber andererseits ist es halt so ein Ding so, boah ey, aber überleg, was ich alles durchgemacht habe, wo man sich denkt immer so, ich weiß nicht, vielleicht hättest du einfach nur früher loslaufen können.
Man erfährt auch nicht, warum der zu spät ist und ja, so. Also das ist alles total, total wirrt. Und warum der sozusagen, wo er den Kuchen hergeholt hat. Es gibt ja eigentlich nur das eine Dorf.
Ja, ist das sein Job? Weil das kommt ja auch nie wieder zur Sprache. Ist jetzt nicht so, dass wir erfahren, er ist irgendwie Kuchenlieferant auf der Insel oder der DHL-Bote. Sondern das ist einfach, der rennt da erstmal mit etwas, das aussieht wie halt ein Ei, aber was eigentlich nur so ein Eierkorb ist und darin ist dann halt der Geburtstagskuchen und dann hat er den halt auch kaputt gemacht und es ist alles weird.
Jetzt geht's schon weird weiter, wir haben Christian in der Leitung.
Hallo.
Warum haben wir Christian in der Leitung?
Guten Tag.
Wir können ja Christian mal ganz lieb fragen, ob er vielleicht ganz zufälligerweise seine Aufnahme laufen hat, sodass man das notfalls hier nachher reinschneiden konnte.
Na, selbstverständlich. Ich bin vorbereitet.
Ja, weil nämlich, André, jetzt musst du dir mal merken, wo wir waren.
Ja.
Ja, weil wir müssen erstmal zurückgucken. Also ich weiß es nicht genau, aber vor 2-3 Folgen, ja, als ich angekündigt habe, dass ich nach 50 Folgen Schluss mache,
ja,
habe ich ja versucht, dich zu einem kurzen Quiz zu überreden, wo es darum ging, welche Folgen wir alle schon hatten. Und du hast mich wirklich radikal abgebürstet mit der Begründung, das würde eh keiner hören wollen. Und ich erkenne ich eure Hörer A besser als du. Das ist natürlich totaler Quatsch. Könnt ihr auch gerne mal im Forum posten, ne, dass André da keine Ahnung hat, wie er tickt. Aber was viel schlimmer ist, ist ja, dass ich seit 20 Jahren zwar über Filme schreibe, aber mein Kindheitstraum natürlich der ist, Quizmaster zu sein, den du da wo du mich so radikal weggetreten hast. Das war wirklich der dunkelste Moment meiner gesamten Podcast-Karriere. Und in meiner schieren Verzweiflung habe ich direkt danach Christian angehauen und ihn gefragt, ob er nicht mal so hier vielleicht mal so ein bisschen überraschend reinkommt und kurz gegen dich antritt, weil dann kannst du nicht abhauen.
Oh Gott. Das heißt, wir haben jetzt ein Stunt-Quiz, ja, das hier, oh Gott. Aber das beruhigt mich schon mal, weil ich gerade gedacht habe, wie habe ich es denn geschafft, den Christian auf Skype zu butt-dialen? Ich benutze doch einen PC. Wie ist das denn? Was ist denn? Das kann doch gar nicht sein. Ich hatte mir schon den Entschuldigungstext überlegt, ja. Es tut mir leid, Christian. Nein, wir sind weiter für heute Abend verabredet.
Das ist von langer Hand vorbereitet. Ich kenne auch alle Antworten auf die Quizfrage schon. Nur da bist du mir Bescheid weißt.
Ja, das kann ich jetzt sagen. Also meine Integrität als Quizmaster wird jetzt hier nicht auch noch in Frage gestellt. Also da hört der Spaß bei mir auf. Aber wir haben dann nämlich gestern dann, erstmal wollte ich nämlich wissen, ob man in so einem Skype-Call einfach, ohne dass der andere das merkt, noch jemanden dazu einladen kann. Das haben wir gestern ausprobieren wollen. Und dann haben wir beide festgestellt, dass Skype mittlerweile offenbar so out ist, dass wir in unseren Kontaktlisten da eigentlich niemanden mehr haben. Und Gunnar ist im Urlaub. Da haben wir einfach Dom angerufen. Habe ich mich hinterher auch entschuldigt. Der weiß immer noch nicht, worum das überhaupt ging. Und das andere ist, dass Christian mir gestern erzählt hat, dass du dich für heute Morgen mit ihm zum Podcast verabreden wolltest. Was er dann aber abgesagt hat, weil er ja wusste, dass er zu meinem Podcast kommen muss. Und daraufhin habe ich dir nämlich gestern noch geschrieben, ob du den Termin heute noch erinnerst, weil ich dachte, wenn du heute Morgen mit Christian Termine abmachst, hast du vergessen, dass wir einen Podcast haben. So kommt das alles zusammen.
Es ist kompliziert.
Ja, das wäre mir dann wahrscheinlich später wieder aufgefallen. Insofern, aber hatten wir nicht über Mittwochvormittag? Ist auch egal. Wir sind hier, es ist offensichtlich ein Quiz. Ich versuche mich jetzt gedanklich umzustellen.
Genau, also stellt euch um.
Was für ein Quiz ist es?
Es gibt einfach nur ganz, Filme, das ist ja nur ein kurzes Quiz, wir reden ja auch noch, nee, wir reden, es ist ein Game, ich erkläre das doch jetzt. Ist ganz einfach. Es gibt einfach nur 7 Fragen, wer am Ende am meisten Punkte hat, hat gewonnen, ne? Ist ganz kurz. Wir wollen ja hier auch
Angry Birds noch weiter. Wir haben ja keinen Buzzer jetzt, schreien wir?
Genau, wir machen das auf Ehrenbasis. Also ihr sagt beide, es geht nicht um, wer schneller ist, sondern ihr gebt beide eine Antwort und die bessere Antwort gewinnt. und wenn der eine sagt sie halt immer zuerst und der andere denkt sie nicht um. So, und ich erkläre jetzt, wie das Quiz funktioniert.
Müssen wir es nicht eigentlich machen, dann wie beim Stay Forever Quiz und wir schreiben
Nein.
einfach? Nein.
Es gibt nicht eine richtige Antwort. Es gibt
also ein guter Quizmaster wäre da.
Ich bin da perfekt vorbereitet. Also, folgendes Quiz. Das Einzige, was ihr machen müsst in jeder einzelnen Runde ist, mir das schlechteste Spiel zu geben, denn was es gibt.
Das schlechteste Spiel, okay.
Das schlechtest mögliche Spiel. So, wonach berechnen wir das? Wir nehmen den Metakritik-Durchschnittswert. Ja, das ist das schlechteste Spiel. Zwei Sachen dazu. Man braucht eine gewisse Anzahl von Kritiken, damit man überhaupt einen Durchschnittswert bekommt. Wenn ihr ein Spiel nennt, das nicht genug Kritiken hat, ist das, als ob ihr gar kein Spiel genannt habt. Zweite Regel, wenn hier werden die ganzen, ob das jetzt PS4 ist oder PC, das sind manchmal einzelne Einträge, könnt ihr dazu sagen, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber nicht, wenn ihr einfach nur einen Spieletitel sagt, dann nehme ich einfach das, was in der News, in der Suche als erstes auftaucht. Wenn PC und PS4 oder so andere verschiedene Wertungen haben. Ihr habt immer so 20, 30 Sekunden Zeit. Ich muss mal gleich gucken, wie lange sich das im Podcast anfühlt, um euch eine Antwort auszudenken. Und dann sagt ihr die direkt hintereinander, dass man da nicht schummelt und ihr schummelt ja eh nicht.
Ich bin auch immer leicht verwirrt, aber ja, es wird werden. Es kommt so langsam.
Wer das schlechtere Spiel sagt, kriegt den Punkt. Mehr müsst ihr nicht wissen. Okay. Erste Runde, nennt mir das schlechteste Spiel, in dessen Titel ein real existierender Städtename vorkommt. Ihr habt 30 Sekunden, euch eins zu überlegen.
Oh Gott. Ich glaube, darf ich überhaupt schon antworten? Muss ich noch warten?
Nee, ich sag irgendwann, die Zeit ist abgelaufen und dann sagt ihr beide dann da ganz schnell. Wir sind jetzt noch 10 Sekunden. Ich muss hier ein bisschen die Stimme Stille, aber das super Ding ist, ihr könnt zu Hause mitmachen und vor allen Dingen könnt ihr nachher im Podforium versuchen, gemeinsam die bestmögliche Antwort auf jede Kategorie rauszufinden. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Okay, André sagt zuerst.
Also ich glaube, es gab diesen Shooter, ich glaube, er hieß Invasion Berlin, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Und zwar von den Autobahnraser-Machern von Davilex. Die ja da die ganze Zeit mit diesen realen Autobahnen unterwegs waren. Und dann gab es diesen Shooter, wo man Aliens im Bundestag abgeschossen hat. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, hieß er Invasion Berlin. Und dann glaube ich, dass der nicht so gut bewertet gewesen ist.
Das ist eine sehr gute Antwort. Den gab es auf jeden Fall. Aber ob der genügend Kritiken hat? Mir ist nichts eingefallen. Ich passe. Also die Runde geht so oder so an André.
Naja, wir müssen erst gucken, ob er Bob dann hat. Also ihr könnt dann auch, ja, ich glaube, er heißt Rush vor Berlin. Kann das sein?
Nee, André hat schon recht.
Ich habe gerade gegoogelt, ich sehe, er heißt Invasion Deutschland, also das war falsch.
Ah, okay.
Ja.
Na gut.
Wie viel hat er denn gehabt? Hatte er zumindest eine Wertung?
Das habe ich nicht nachgeschaut, ich habe nur geschaut, ob es den tatsächlich gab, so wie von mir behauptet. Ich kann noch mal ganz kurz schauen, ob der überhaupt auf Metacritic großartig, also...
Aber wie gesagt, dann sagt notfalls auch Superspiele, die 97% haben. Wenn der andere dann gar nichts hat, habt ihr trotzdem Punkt.
Ja, dann sage ich sonst noch True Crime LA. Es muss ja, oder warte mal.
Ja, die erste Runde ist 0-0. Okay. Nächste Runde. Seid ihr fertig?
Ja.
Das schlechteste Spiel, in dem Super Mario auftaucht.
Puh, das schlechteste.
Also dann versucht mal gerne im Forum dann bei jedem einzelnen Spiel unter 20% zu kommen. Dann seid ihr gut.
Gibt es ein Spiel, in dem Mario auftaucht und mit unter 20%?
Das soll das Forum machen. Das geht jetzt nicht darum, dass ihr das macht. Ihr kriegt das eh nicht hin. Aber das ist ein schönes Spiel, das man dann nochmal da machen kann, weil man nicht einfach die richtige Antwort googeln kann. Man muss dann schon ein bisschen nachforschen. So, die Zeit wäre um. Jetzt würde Christian zuerst antworten.
Boah, schwierig. Ich würde sagen Super Mario Sunshine.
Ich würde... Das Problem ist jetzt, ich muss ja bei Metacritic muss es ja irgendwie gerankt sein.
Du musst vor allen Dingen sofort
ich
antworten,
sage Super
weil du direkt
Mario Paint, das ist dieses SNES-Zeichenprogramm mit Mario. Aber ich habe die Befürchtung, dass es auf Metacritic nicht...
Genau, das ist auf Metacritic nicht dabei.
Außerdem war das super.
Ja, bewertungstechnisch wahrscheinlich schlechter als Sunshine.
Sunshine hat 92 im Schnitt.
Ah, da lag ich ja gut dabei.
Ich hätte einfach Mario Tennis sagen sollen.
Ja, ich habe vorhin schon mal versucht... Super Mario World vom Super Nintendo zu googeln, einfach so als Vergleichsgröße, das haben die auch nicht. Also ich glaube, Super Nintendo haben die allgemein nicht mehr. Ich würde nur so ab PlayStation anfangen.
Ja.
Okay, dann ist das tatsächlich 1-0 für Christian.
Unverdient, aber gut, ich nehme es.
Ja, genau. Also Hauptsache, man sagt erstmal was Gültiges und dann kann man sich hochschrauben. Dritte Runde. Nennt mir das schlechtestmögliche EA Sports Spiel.
Zählen auch die EA Sports Big Titel?
Es muss von EA sein und es muss um Sport gehen. Alles andere ist erlaubt. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Das ist euer Fach. Da könnt ihr euch dann prügeln, was gilt und was nicht. Ich gebe einfach nur den Titel ein. Noch 5 Sekunden haben wir und dann antwortet André zuerst.
Okay, dann ich sag mal Sledstorm.
Wie schreibt man das denn?
So wie Schlitten auf Englisch und Storm.
Okay. Sled. Nein? Slay oder Slays?
Sled. Sledstorm hieß es. Ich hoffe, ich habe mich nicht.
Buchstabier das mal. Also Storm kann ich
ja
nicht schreiben.
Ja, Sledstorm ist ein so PS1, PS2 Zeit. Genau.
Oh, da ist Sledstorm. PlayStation 2, genau. Hat 73.
Also, immerhin.
Das ist, glaube ich, für EA schon relativ niedrig. Christian?
Mal schauen, ob es das gibt. Ich hätte gesagt Bundesliga Stars 2000. Das war so ein FIFA-Ableger.
Es gibt SSX.
Das ist auch gut. Ist das schon Gerald Köhler?
Nee, das ist eine Simulation, glaube ich. Das ist nicht das Manager-Ding. Das war, da haben sie doch mal für 1-2 Jahre haben sie zu lokalen Ligen was gemacht. Da gab es auch zur Premier League, glaube ich, ist das gleiche Spiel, aber dann halt in England. Aber krass, ob das jetzt in Metacritic drin ist, weiß ich nicht.
Ich kann dir sagen, es ist nicht drin, aber du hast so ein bisschen deine Retro-Muskeln spielen lassen. Das ist ja, auch okay.
2000.
Also das ist ja nicht Retro, aber das ist auf jeden Fall, ich wusste nicht mal, dass es das gab. Also das ist schon high Top-Shelf-Knowledge hier.
Genau, also momentan verliert immer derjenige, der die bessere Antwort gibt. Das können wir schon mal festhalten. So, dann steht jetzt 1-1, 4. Runde, das schlechteste Spiel zu einem Film. Und zwar wirklich zu einem Film, nicht irgendwie ein Transformers-Spiel oder so, weil das gab's ja so auch schon. Andersrum wäre natürlich einfacher gewesen mit der Verfilmung, aber dann hätte André einen zu großen Vorteil gehabt als dauerhafter Teilnehmer dieser Reihe, während Christian ja bisher nur bei Blood Rain dabei war. Hier, bei uns. So. Noch 5 Sekunden und dann müsste Christian zuerst antworten. So. Christian, trau dich.
Ja, das wird ja nicht auf Metacritic sein, ne? Aber ich hätte Predator gesagt, das Ocean-Ding damals. Aber
da gibt es aber ganz viele, auch spätere, die auch schlecht
waren. Ich gebe einfach mal, es gibt 40 Games. Wenn da jetzt irgendeins Predator heißt, dann lasse ich das
Ja,
gelten.
dann hab ich das gemeint. Aber das mit der schlechtesten Wertung.
Nee, das war's als Oberst. Es ist Predator Hunting Grounds für die PlayStation 4. Und das hat 56.
Ja, das nehme ich.
Aber das ist jetzt die Frage. Nee, also die müssen ja alle zum Film sein, weil es gab ja vor, oder?
Ja, die sind selbstverständlich. 1-1 die Filmhandlung, bin ich mir sicher.
André, das musst du wissen. Der erste Predator, ist das ein Originalstoff? Ja, ne?
Der Film jetzt, ja.
Ja, dann sind ja alle Games quasi zum Spiel. Das ist ja.
Boah, aber das ist natürlich jetzt, dadurch, dass du jetzt ausgerechnet das rausgesucht hast. das ist ja unfair. Verdammte Scheiße. Ja gut, also dann, ich hätte jetzt das Alien vs. Predator aus 2010 genommen. Das ist aber wahrscheinlich besser bewertet.
Ja, aber das gibt's zumindest, aber das hat leider 64.
Ja, genau.
Aber also, das habe ich nicht gelten so lassen, weil das ja Alien vs. Predator ist. Das steht auch oben in der Suche, aber es ist halt nicht nur ein Predator-Game.
Und basiert das auf dem Film? Kam der nicht später, der Film? Oder?
Nee, die Filme waren da vorher schon raus.
War nicht vorher, okay.
Bin mir ziemlich sicher. Genau, aber es ist, ja, das stimmt in der Hinsicht natürlich auch nochmal fragwürdig zusätzlich. Gottverdammt. Aber das war halt das Ding von Rebellion. Die 2010 habe ich jetzt gegoogelt, das wusste ich nicht aus dem Kopf. Und das wusste ich, dass das ziemlich war. Und da hatte ich Hoffnung, dass das tatsächlich erst vielleicht sogar mit einer 5 vorne ist oder sowas. Aber da kann ja nichts, wenn jetzt da auf einmal so ein Hunting Ground rausgezogen wird.
Naja, aber jetzt ist Christian 2-1 vorne. So, das schlechteste Spiel, zu dem es mindestens eine Fortsetzung gibt. Es gilt dann von jeder Reihe nur der erste Teil.
Entschuldigung, nochmal, das schlechteste.
Also das schlechteste Spiel, von dem es eine Fortsetzung gibt. Aber es gilt, also ihr dürft nur erste Teile sagen.
Aber das sagt ja, also es muss jetzt kein Spiel zum Film oder sonst irgendwas sein, einfach nur ein Spiel.
Ein Spiel, zu dem eine Fortsetzung. Also Super Mario World würde gehen, weil es gab, oder Super Mario Land, weil da gab es dann auch Teil 2 und 3. Aber du dürft das nicht Super Mario Land 2 sagen, obwohl es Super Mario Land 3 gibt, weil es gilt immer nur der erste Teil. Also Spiele, die aus irgendeinem Grund erfolgreich genug waren, um eine Fortsetzung zu haben, aber trotzdem bei Metacritic als möglichst großer Schrott gelten. Insgesamt ist übrigens festzuhalten, dass die Metacritic-Wertung von Games deutlich höher sind im Schnitt als von Film. Ich weiß nicht genau, woran das geht, aber ich glaube einfach, Filmkritiker sind kritischer als Gameskritiker. So, ich glaube, an André ist dran als erstes.
Gott, mir fällt das ist erstaunlich schwierig, ehrlich gesagt. Ich sag mal No More Heroes, ehrlich gesagt. Aber auch eher aus persönlicher Antipathie.
83, das erste. Ja,
scheiße. Das ist
284, das dritte hat 75.
Ich ahnte es. Ich fand es schrecklich, aber ich wusste, dass das damals leicht gehypt war.
Das könnte jetzt eine knappe Kiste werden. Ich hätte aus Retro-Sicht hätte ich Outpost gesagt, aber das ist sicher nicht auf Metacritic. Deswegen sage ich jetzt mal Watch Dogs.
Oh, da habe ich Chancen. Ich wittere Morgenluft.
80.
Was? Nein! Och, Watch Dogs.
Ha, sehr gut. Ubisoft enttäuscht mich nicht.
Shit, das hatte ich viel höher geschätzt.
Gott verdammt. 3-1, André. Jetzt müsstest du die nächsten beiden schon eigentlich holen, damit das noch ein Unentschieden wird und dann ein Stechen gibt.
Ansonsten übernehme ich den Filmpodcast.
Oh, Gottes Willen, der Druck bringt mich um. Ja.
Genau, also wer verliert, muss quasi auflegen. Und dann mache ich mit dem anderen weiter.
Kannst schon mal Angry Birds starten, Christian.
Oh weia, habe ich nicht gesehen, aber
beide Teile.
Ja, genau. Kannst ja mit 1,5-facher Geschwindigkeit mal eben so reindrücken.
Ich kenne die Spiele, das muss reichen.
Gut, jetzt ganz einfach. Das schlechteste Spiel mit einer Farbe im Titel.
Farbe im Titel, oh Gott.
Ich kenne da nur die Pokémon-Spiele, aber ich meine, es ist ja, ihr seid da die Experten. Ich muss das auch nicht kennen. Christian, hast du was?
Ich sag mal Red Faction 2.
Das ist echt gut.
84.
Das ist ein sehr gutes Ding. Wenn ich unfair wäre, würde ich jetzt einfach Red Faction Armageddon sagen.
Du darfst nicht danach ändern. Du darfst danach nicht ändern.
Wir wissen ja nicht, ob ich gerade geändert habe, Christoph.
Ja, aber jetzt hast du es ja schon gesagt.
Ich sag nur, wenn ich unfair wäre, würde ich das jetzt sagen. Ich sag Black, der Shooter von EA. Und jetzt kommt keiner bitte mit Schwarz ist keine Farbe.
Achso, nee, das kommt nicht, aber das ist natürlich schwierig. Ist das so 2006?
Ja, das ist PS2-Zeit, ja, kommt hin.
77.
Na also, ist doch toll.
3-2 für Christian. Die letzte offizielle Frage. Und jetzt müsst ihr wirklich ehrlich sein, weil das können wir überhaupt nicht machen.
Noch ehrlicher als bisher?
Ja, weil jetzt sozusagen euch jetzt das schlechteste Spiel mit Metacritic, also nach Metacritic-Wert, von dem ihr trotzdem jedem empfehlen würdest, es unbedingt mal zu spielen.
Das schlechteste Spiel.
Boah.
Das ist jetzt so eine Guilty Pleasure-Sache oder so, ne? So Sachen, wo man irgendwie denkt, so fanden alle scheiße, aber das ist eigentlich ziemlich geil.
Das ist natürlich eigentlich eine unmögliche Aufgabe für Menschen mit einem so erlesenen Geschmack wie unserem.
Ja, meinst du?
Eindeutig.
Aber ich glaube, Christians Geschmack ist deutlich erlesener als deiner. Also hat er da schon mal ziemliche Nachteile, oder?
Ich weiß es nicht. Also Christian, ja, bindet ihm natürlich nochmal zusätzlich eine Hand auf den Rücken. Ne?
Ich habe ja vor 20 Jahren aufgehört, aktuelle Spiele zu spielen.
Es müssen auch noch, ja genau, das ist ja noch zusätzlich gemein. Ne? Es müssen ja auch noch, die müssen dann auch noch irgendwo auf Metacritic erfasst sein.
Aber Christian war natürlich auch der uns erklären wollte, dass Blood Rain gar nicht so scheiße ist.
Ist aber auch der die Sexszene verstanden hat. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also das ist vielschichtig, ne?
Das ist mein Superpower. Ich kann Sexszenen verstehen.
Ja, kannst du auf deine Visitenkarte schreiben. Gerne. Kannst du uns als Referenz angeben. Wir bestätigen das.
Also ich glaube, ich habe meinen Kandidaten. Dann schauen wir mal, ob André da drunter kommt. Ich habe ja so ein weiches Herz für Rage, für diesen It-Shooter von, keine Ahnung, 2000 irgendwas 11 oder sowas. Und ich glaube, der hat nicht so richtig gut abgeschnitten, aber ich mag den. Das wäre meine Empfehlung.
Magst du auch Rage 2 noch genauso gerne?
Das habe ich nicht gespielt, aber ich erinnere mich, dass das in der Besprechung bei den Kollegen von The Pod für sein Gunplay gelobt wurde und für den ganzen Rest, glaube ich, gehasst, aber fürs Gunplay könnte man das spielen.
Mhm. Okay, also mit Rage 1 bietest du jetzt schon eine gewisse Steilvorlage für André, weil 1 hat 81. Ja. Rage 2 hat dann nur noch 73. Das wäre ja schon für heutige Verhältnisse ganz gut.
Okay, da bin ich schon erleichtert. Ich bin sehr zuversichtlich, dass meins drunter kommen wird. Ich sage Amnesia, A Machine for Pigs.
Machine... Bigs. 72.
Das reicht, oder? Ja, das reicht.
Glückwunsch, das reicht.
Hervorragend, ja. Weil das ist wirklich, das ist besser als ein Ruf.
Dann haben wir jetzt ein Stechen, oder was?
Ja, sieht so aus.
Können
ne?
wir nicht einfach brüderlich da rausgehen, als beide gleich gut?
Dass wir das Ganze jetzt auf diese brachial heimliche Weise machen müssen, ja? liegt ja nur daran, dass André sich so scheiße benommen hat. Also das ist alles schon aus einer so unbrüderlichen Idee heraus.
Dass ich, jetzt, ich kann mich dass nicht ich jetzt mal dran erinnern, was da
dass ich jetzt
wird.
Nicht am Ende jetzt hier so einen Quatsch da mache. Also entweder gewinnt The Pod oder es gewinnt Steve.
Ich möchte gerne nochmal das Protokoll konsultieren, was ich da wirklich gesagt haben soll.
Du hast gesagt, das will keiner hören.
Was will keiner hören?
Mein Quiz.
Dein, das habe ich nie gesagt, das stimmt nicht.
Doch, das kannst du nachhören. Das Forum klippt die Szene, so eine 5-Sekunden-Szene mal aus dem entsprechenden Podcast und postet die einfach mal.
Da ist garantiert so. Jedes Kontext entrissen.
Ja, sehr, genau. Also, falls da rauskommen sollte, dass ich gerade Mist erzählt habe, ne, dann nicht posten. So, ist ganz einfach. So, deswegen
in welcher
jetzt,
Folge sollen die Leute denn suchen? Weißt du das überhaupt?
Naja, das war in dem Moment, wo ich gesagt habe, so, ich habe jetzt mal nachgeguckt, wie viele Folgen wir schon hatten. Wir hören bei 50 auf. Das war ja, muss ja relativ am Anfang sein. Und da habe ich ja gesagt, rate mal, wie viele Folgen wir schon hatten. Und dann hast du, glaube ich, viel zu niedrig getippt. Und dann waren es 33. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann zähl mal auf, wie viel du zusammenkriegst.
Und? Also ich meine, dass das keiner hören will, wie ich versuche, an mir abzuringen, wie viele Folgen Filmpodcast wir schon gemacht haben. Aber nun gut, also was ist die Stechenfrage?
Die es sind auch die Let's Plays von Stay Forever aber am besten, wenn die sich einen abbrechen und eine ganze Folge lang nicht weiterkommen. Ja, das sind mit Abstand die besten Folgen, das ist überhaupt keine Frage.
Aber die können so, das vielleicht einfach besser, sich einen abzubrechen. Hast du darüber schon mal nachgedacht?
Weiß ich nicht. Also sie können das auf jeden Fall besser, weil Maupipi, beste Podcast aller Zeiten, weiß ja jeder. So, aber egal. Jetzt Stechen, das schlechteste Spiel, das mit demselben Buchstaben anfängt wie euer jeweiliger Vorname.
Oh. Boah, fangen Spiele mit C an.
Gefühlt sollte das ein Vorteil für mich sein, ne?
Ja, André, jetzt bin ich so nett und gebe dir hier noch so eine Steilvorlage, ne?
Shit. Fällen nicht viele Spiele mit A ein. Ich muss jetzt antworten. Ich sag Avengers, dieses Ding, das wurde ja auch gescholten. Das von, was war das, Crystal Dynamics? Das wird vielleicht eine 7 irgendwo haben.
PlayStation 4?
Vielleicht.
Ja, ne?
Schon?
Nee, das so 2020? Ja, das passt.
Ja,
oder?
Das passt. Ja, ja.
67. Ich glaube, das ist das schlechteste Spiel, das heute insgesamt genannt wurde.
Das ist schon mal gut. 67. Ich glaube, Christian hatte doch vorhin das Predator Hunting Grounds war doch.
Das Problem ist, dass wir das nicht nehmen können.
Was?
Moment. Nehme ich jetzt.
Was?
Avengers Initiative von 2012.
Warum können wir das andere nicht nehmen?
Weil das nicht mit A anfängt. Das heißt Marvel's Avengers.
Das erste
Avengers-Spiel, das mit A anfängt, ist Avengers Initiative von 2012. Ist ein iOS-iPhone-Game. Ja, also auch vielleicht auch nicht so schlecht. Hat aber 77.
Ich habe
so,
das
Christian, du
Gefühl,
bist
das ist nicht... Aber ne.
Also ich habe gerade überlegt, welches das schlechteste Call of Duty ist, weil das mit C anfängt. Aber dann ist mir eingefallen, dass es ja noch Call of Juarez gab und da dieses The Carter, war das der dritte Serienteil? Also das, was so richtig mies sein soll.
Christian!
Ja?
Du hast das Spiel verstanden. Alter, 47. Boah. 47. Das ist das erste echt schlechte Spiel, das heute überhaupt genannt wird.
Das Call of Cthulhu wär auch noch gegangen, aber das wäre nicht so schlecht gewesen. Also nee, das,
nicht so schlecht, glaube ich, ja.
Das Call of Juarez 3, das ist schon ein sehr saftiger Pick.
Das ist schon eine Krücke, ja.
Gut, ja, dann hat er das jetzt
verdient gewonnen.
Dann hat er das jetzt, ja. Wäre jetzt ein bisschen traurig gewesen, wenn du zwischen seinen beiden Avengers Games gelandet wärst, ne?
Stimmt.
Das wäre dann skandalöser gewesen, aber auch, ne?
Aber so hat Stay Forever so sauber gewonnen, wie es nur geht.
Ja, ist die Scharte wieder ausgewetzt, ja, vom großen Stay Forever für das Podquiz.
Das zum einen, ich kann nur sagen, ich bin jetzt glücklich, das ist auch gut. So, Christian, wünschen wir noch einen schönen Tag. Ihr habt ja nachher noch euren 10 Jahre Klüger-Podcast, das weiß ich. Macht da mal euren Krams, ne? Auf Wiedersehen.
Vielen Dank und habt Spaß, ihr beiden. Macht's gut, ciao.
Tschüss.
So, wir waren bei dem Geburtstagsfest, oder?
Warum machen wir das mittendrin? Wäre es nicht besser gewesen, es wenigstens zwischen den beiden Filmen zu machen?
Ich dachte eigentlich auch, wir wären schon weiter, weil ich habe mit Christian halt 11:40 auf die Sekunde ausgemacht, weil der ja die Aufnahme laufen lassen muss. Und dann haben wir eher ein bisschen spät angefangen und vorher über andere Sachen geredet. Und dann ich hatte auf der anderen Seite aber Angst, dass wir vielleicht heute auch einfach mal besonders schnell durch sind, weil so viel gibt es eigentlich nicht zu sagen, was ich jedes Mal denke, und das klappt nie. Deswegen habe ich auch gedacht, ich kann das jetzt nicht auf irgendwie 12 legen oder 12:20. Da sind wir ja nachher schon durch. Und dann muss ich irgendwie die ganze Zeit irgendwie noch den Podcast künstlich verlängern, damit wir dann noch irgendwann zu der Christian-Nummer kommen. Außerdem weiß ich auch, ich wollte ja auch, dass das ein paar Leute hören. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute sich den Angry Birds Podcast bis ganz zum Ende anhören.
Ja, alle. Alle. Die anderen schalten ja erst gar nicht ein.
Deswegen habe ich am Anfang gesagt, das könnte heute ein guter Podcast werden, sollte man sich vielleicht auch anhören, wenn man Angry Birds nicht so geil findet.
Das Foreshadowing, ey, das ist so krass. Das ist schon eine Folge, die wird man mehrmals hören müssen, um sie würdigen zu können, denke ich.
Das ist alles so Meta, ne? Man muss ja auch zwischendurch dann erstmal eigentlich auf Pause drücken, um erstmal alte Folgen zu hören, um so diesen ganzen Zusammenhang überhaupt zu kapieren.
Ja, um diese ganze Backstory-Wound deines Charakters hinterher auch irgendwie nachvollziehen zu können.
Es gibt auch irgendwo noch eine alte Leinwandliebe-Folge, aber die ist auch schon so 2 Jahre alt, wo ich denselben Quiz gespielt habe, aber für Filme. Aber dasselbe.
It's all connected. Das ist Christoph Petersens Cinematic Universe, meine Damen und Herren.
Aber jetzt bin ich happy. Ich muss ja auch mal ein bisschen Spaß haben beim Podcasten. Und im besten Fall überträgt sich das so ein bisschen.
Moment mal, du hast sonst keinen Spaß? Was tun sich denn hier für Abgründe auf?
Oder auch mal ein bisschen mehr Spaß haben beim Podcasten. Und ich hoffe ja, dass sich das auf die Zuhörer und Zuhörerinnen an auch ein bisschen überträgt vielleicht, im besten Fall.
Das kann ich auch nur hoffen. Nun denn, okay.
Muss das ja nicht so ernst nehmen. Ich meine, wir betreiben hier zwar schon irgendwie Kritik, aber man muss das ja nicht so ernst nehmen jetzt, ne? Gerade wenn es um fliegende Vögel und grüne Schweine geht.
Ich muss jetzt erstmal hier gedanklich, der Adrenalinpegel, so eine Quiz-Situation, das machen sich die Leute ja gar keine Vorstellung davon, ja? Das ist ja, als ob sie beim Flughafen dich zum Sprengstofftest rauswinken. Ist auch eigentlich harmlos. Du weißt schon meistens, dass du keine Bombe dabei hast, aber du denkst dir trotzdem so, aber was, wenn jetzt noch ich vorhin an einer Bombe vorbeigelaufen bin und ich habe trotzdem noch Bombenspuren an der Tasche. Was denn dann? Wie erkläre ich das?
Ja, am besten gar nicht. Einfach Anwalt. Ne? Aber es ist gut, dass du verloren hast, weil jetzt bist du, glaube ich, so ein bisschen auch in der Stimmung für Angry Birds besprechen.
Was? Moment, also ich bin ja eigentlich der Sieger der Herzen, das wollen wir ja eigentlich gleich mal festhalten. Ne? Da wurde ja ganz viel auch hier, also der Christian hat ja seit gestern offensichtlich Zeit, sich vorzubereiten. Der war ja auch mental einfach viel bereiter für ein Quiz.
Also nochmal dazu, Christian wusste nicht, wie das Quiz funktioniert und mental konnte er sich schon seit einem halben Jahr vorbereiten. Ja, und den konkreten Termin heute weiß er auch schon seit 2 Wochen.
Der trainiert, da gibt's schon eine komplette Rocky 4-Montage von Christian, wie er durch sibirische Wälder läuft mit so einem Holzstamm in den Armen. Also, das ist ja, also, dass das als auch nur ansatzweise als fair zu bezeichnen wäre, ist ja eine Farce. Also, ja. So. Jetzt können wir aber über den Vogel reden. Der Vogel kam an bei einem passiv-aggressiven Vater. Es gibt sogar ein Splash-Screen, wenn der Vogel wütend wird. Und dann kommt die Title-Card. Angry Birds. Wahnsinn, oder? Das war auch ein Moment.
Da erinnere ich mich nicht mehr.
Okay. Ich fand das alles so, wie gesagt. Wobei ich war gerade, zu erklären, ich finde halt das irritierend teilweise, wie der Film halt so mit dieser Hauptfigur umgeht. Also im Grunde genommen, es geht ja darum, ne, das ist eine Insel voller Flugunfähiger offensichtlich, Vögel. Und dann gibt's halt die Hauptfigur, Red, das ist der rote Vogel von Angry Birds. Und eigentlich ist der halt ein aggressives Arschloch, lebt deswegen auch so ausgestoßen am Rande von dem Dorf, am Strand. Ne? Und irgendwie ist es aber der Protagonist. Und ich habe so das Gefühl, irgendwie auch so, wenn man den Film im Gesamtkontext dann hinterher sieht. Weißt du, ich mache jetzt aber mal den großen Bogen ganz kurz auf. Aber was ja passiert ist, dann landet halt irgendwann ein Schiff voller Schweine am Strand. Und denen begegnet der rote Arschlochvogel mit Misstrauen und Griesgrämigkeit. Und weil er quasi zufällig damit recht hat, dass die Schweine böse sind und den Vögeln hinterher die Eier klauen, wird er dann ein Held, der seine Mitvögel in die entscheidende Schlacht auf der Schweineinsel führt. Und das ist so ein Ding, wo ich mir denke, so, okay, das ist halt.
Das ist alles
so,
nicht,
ne?
Gut. Also zum einen ist natürlich, also der Film hat zwei große, ich sag mal so, Meta-Message-Probleme. Zum einen ist natürlich dieses Ganze, wenn die Schweine ankommen und so total nett sind und dann kommen erst nur ganz wenige runter und sagen, sie sind nur einer und dann sind sie auf einmal drei und dann kommt irgendwann raus, dass der ganze Frachtraum noch voller Schweine ist, die sie erstmal verheimlichen wollten, um dann nicht gleich Angst zu schüren. Und dann veranstalten die ja noch so Karnevalsattraktionen und feiern dann für die Vögel so große Feste und führen da irgendwelche Zauberstücke auf und so, um die abzulenken, ja. Und man kann das Ganze schon so, also Fremdenfeindlichkeit auf jeden Fall und vielleicht sogar so speziell Sinti und Roma, die ja auch so gesagt wird, die klauen euch dann die Kinder im Dorf und so, weißt du. Und das ist alles schon relativ ekelhaft von der Message her. Nur weil die dann am Ende recht haben, das macht's ja eigentlich noch schlimmer.
Also zumindest, was man reinlesen kann. Ne? Es ist ja nicht die Message, aber eine mögliche Interpretation ist es. No?
Ich hab die jetzt hier nicht aktiv versucht, die reinzulegen, aber ich fand es schon sehr schwer, mich dagegen zu wehren.
Ja,
also genau. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass man sich da sonst wie verrenken muss, sondern das springt einen schon auch ein bisschen an, ne?
Also es sind so, Sachen, das, wie eben genau, was du sagtest, ne? Also auch so die das große erste Geheimnis der Schweine, das enthüllt wird, ist tatsächlich, es gibt noch viel mehr von denen. Sie haben gesagt, es sind nur zwei Schweine auf unsere Insel gekommen, aber es sind auf einmal Dutzende Schweine auf unsere Insel gekommen. Und das ist halt so das Ding, wo man sagt, okay, das, ja, das sind halt alles Sachen, wo man sofort so in diese Richtung denkt. Ich habe übrigens auch gesehen, es gibt sogar so ganze verschwörungstheoretische Abhandlungen darüber, dass Angry Birds ein heimlicher White Supremacist-Film sein soll. Die gehen dann aber in Details rein, wo man dann wieder so ein bisschen die Hand vor den Kopf schlägt und sich denkt, so, ja, nein, die Interpretation ist vielleicht nicht.
Aber so dieses Schiff übers Mittelmeer und Flüchtlingskrise und so, das sind schon Sachen, die da einfach aufkommen, ne? Und dann
ja,
ist
genau.
Es halt alles.
Und halt, wie gesagt, auch noch, ne? Also die andere, da wärst du jetzt wahrscheinlich auch gleich zu gekommen, oder? Die andere Meta-Message, die halt auch komisch ist, ist halt so, ja, also mangelnde Selbstbeherrschung und asoziales Verhalten sind schlussendlich doch wertvoll für eine Gesellschaft, die sonst ja nur aus verweichlichten Happy-Happy-Hippies besteht und dann die sich dann von den dahergelaufenen Fremden übervorteilen lassen.
Ja, ist schon so ein bisschen faschistisch, ne? Aber ich fand das noch einigermaßen ironisch, weil das erinnert ja so ein bisschen an diese Treehouse of Horror-Episode von den Simpsons, weißt du, wo es diese komplette Entwaffnung der Erde gibt und dann die beiden Aliens mit einem Stock, mit einem Nagel drin kommen und keiner mehr sich gegen die wehren kann, weswegen die Aliens die komplette Erde übernehmen. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Aber auch auf so einer ganz Figurenebene ist das schwierig, weil, also es wird ja dann erklärt, dass Red deshalb so sauer ist, weil er schon als Kind, Kleinkind, irgendwie als Waisenkind immer von allen gemobbt wurde. Und deswegen ist er jetzt so sauer, okay. Mhm. Also die Gemeinschaft wird sowieso schon irgendwie als der totale Arschlochverein dargestellt auf der Seite. Und am Schluss ist es ja auch so, dass die den dann nur mögen, weil sie jetzt doch eine Verwendung für seine Wut gefunden haben. Die mögen den ja nicht als Vogel oder in Anführungszeichen als Mensch, ne? Sondern sie mögen den ja nur, weil er jetzt halt irgendwie nützlich war. Das ist ja auch irgendwie ein ziemliches Arschlochende, ne? Also ja. Also alle Arschlöcher da auf der Insel, muss man mal ganz klar so sagen. Ich fand halt die Schweine noch fast am sympathischsten. Die waren halt so dann am Schluss ehrlich böse und ein bisschen vertrottelt. Aber es gibt's auch im zweiten Teil. Im zweiten Teil meint dann auf einmal so eine Figur zu Red, ja, ist schon irgendwie komisch, dass alle dich gehasst haben und dich dann erst lieb hatten, als du irgendwie die Insel gerettet hast, oder?
Ja. Da gibt's ja sogar dann den Zeitungsausschnitt an der Wand, ne? Die Tageszeitung auf der Insel berichtet dann über ihn mit und der Subheadline: Kompletter Loser wird plötzlich zum Helden der Insel.
Genau. Ja, das ist im ersten Teil alles schon ein bisschen schwierig.
Es ist halt auch ist keinerlei auch Charakterentwicklung. Es ist nicht. Man denkt am Anfang, es soll darum gehen, dass er dieses aggressive Verhalten, dieses pumpig wütende überwinden muss. Aber das ist, nein, es geht einfach darum, dass es mehr oder weniger zufällig legitimiert wird. Und dann ist alles gut.
Genau, es ist halt, also der Grund, warum er Außenseiter in dieser Gesellschaft ist, stellt sich irgendwann raus, dass das genau der Grund ist, warum er dann die Gesellschaft rettet. Aber es ist halt alles schon sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Was ich dafür sehr mochte im ersten Teil, sind all die Gags, die irgendwie mit dem Vogelsein zu tun haben. Die fand ich tatsächlich witzig. Also zum einen dieses, dass er das Ei kaputt macht und das Baby dann glaubt, dass er der Papa ist, was dann auch in so einer Gerichtsverhandlung verhandelt wird, fand ich an sich schon lustig. Aber dann kommt das noch so zweimal oder so im weiteren Verlauf an total unerwarteten Stellen, dass einfach in so Massenszenen dieses Baby wieder auftaucht und neben ihm steht und wieder Papa sagt. Das fand ich richtig lustig. Das waren die einzigen Gags, die ich so richtig lustig fand. Oder so, wenn die Mutter ihren Kindern, wenn die dann so ein paar Körner isst und dann einfach denen in ihre Frühstückstüten reinkotzt, um dann Essen mit in die Schule zu nehmen. Das sind so lustige Sachen, die fand ich echt ganz okay, ne? Auch diese Bird Control statt Birth Control und so, das waren so Wegwerfgags. Aber alles, was so mit Vögelwitzen zu tun hatte, so Karlauer-mäßig, das fand ich ganz, das hat mich irgendwie so ein bisschen positiv gestimmt. Das fand ich ganz lustig.
Ja, also es gibt schon so ein paar Sachen, die sind, es gibt auch so diese kleinen Detail-Gags, also es gibt so eins zum Beispiel, der sitzt da und dann kommen die Schweine sind schon auf der Insel und die fressen ihm so seinen ganzen Tisch leer, ne? Also es ist erst von einem prall gefüllten Bankett sozusagen und dann kommen die Schweine, fressen ihm alles weg und dann kommt auf einmal noch eins, nachdem schon alles weggefressen ist, ein Schwein und leckt so demonstrativ auch noch seinen Teller ab und das war auch einfach so ein Detail, das ich ziemlich cool fand.
Wobei dieses, also sobald dann enthüllt wird, dass der ganze Lagerraum voller kleiner Schweine ist, die dann auch alle keine einzelne Persönlichkeit mehr haben, sondern wirklich als so Masse dann auf diese Insel
kommt. Die sind auch eh voll wie die Minions, ne, aus Despicable.
Genau, das ist halt der totale Minion-Klon, aber das ist halt scheiße. Also, weil irgendwie, die machen irgendwie nichts wirklich Lustiges, außer jetzt mal mit zwei, drei Ausnahmen. Und die haben irgendwie so auch diese Minion-Niedlichkeit nicht so ganz. Also das ist irgendwie so offensichtlich geklaut, aber schlecht geklaut. Also die haben mich nicht unterhalten. Auch wenn sie dann andauernd bei diesen Festen eine Cowboy-Hüte aufsetzen und so. Also zu denen hatte ich keine Beziehung. Bei den Minions finde ich ja, ich bin jetzt nicht der größte Fan der Minions-Filme, aber die funktionieren ja für das, was sie machen sollen.
Die Minions finde ich halt eigentlich ganz cool. Ich fand die Schweine jetzt nicht scheiße oder so, aber die wirkten dadurch halt auch extrem derivativ, ne? Also, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, so, das ist wirklich 1:1 die gleiche Geschichte wie mit den Minions. Das sind halt ein bisschen andere Figuren, aber sie verhalten sich genauso. Die Gags sind auch die gleichen, wenn sie dann auf einmal irgendwie entweder in irgendwelchen wie in diesem Cowboy-Outfit sind oder wenn das eine Schwein, das ist dann in irgendeinem Pool mit ihnen, dann hat es halt so einen String-Tanker auf einmal an und das sind halt so, das sind die gleichen Gags, die auch bei den Minions vorkommen würden.
Genau, aber ich fand es halt nicht so lustig wie bei den Minions. Und noch davor, bevor die Schweine kommen, der erste Abschnitt des Films ist halt, dass er wegen der ganzen Kuchengeschichte verurteilt wird zur härtesten Strafe, die es auf Bird Island überhaupt gibt. Und das ist überraschenderweise nicht die Todesstrafe, sondern Anger Management Classes, also so Wut, also wie heißt das auf Deutsch? Also so Anti-Aggressionstraining, ne? Gibt's ja auch den berühmten Film mit Jack Nicholson und Adam Sandler, die Wutprobe für, ne? Das ist ja quasi nur dasselbe. Und da, finde ich, haben die auch echt wenig draus gemacht.
Ja.
Also diese Klassen, da fand ich, da hat kaum mal ein Gag gezündet. Also das war alles nix.
Das zieht sich halt auch. Also ich finde, viel zu viele Dinger sollten viel kürzer sein. Du hast, finde ich, ganz viele Szenen, wo du denkst, okay, da war jetzt der Gag, alles klar, die Szene, der Skit sozusagen ist durch. Jetzt müsste es weitergehen zum nächsten, aber dann geht's noch weiter. Oder bei diesem Anger-Management-Ding, das kommt ja dann sogar zweimal. Und dann denkst du die ganze Zeit nur so, da muss jemand halt auf seine abendfüllende Spielzeit kommen und hat sich gedacht so, naja, dann ziehen wir das halt noch mal ein bisschen in die Länge.
Ja, wenn du jetzt willst, dann können wir apropos Länge auch schon mal zum Action-Teil kommen, der dann den dritten Teil des Films dominiert. Also erster Teil Anger Management, zweiter Teil dieses Ganze, sind die Schweine böse oder sind sie nicht böse? Und dann dritter Teil, quasi, wir müssen die entführten Eier zurückholen und die Insel der Schweine angreifen. Und da hat der Film, der erste Teil, das große Problem, dass sie da nicht nur die Vögel nehmen, die quasi so bekannt geworden sind und die man jetzt markentechnisch ausschlagen will, sondern der erste Teil versucht schon noch irgendwie die Spielmechanik abzubilden. Also dieses mit einer Slingshot, wie heißt das auf Deutsch? Steinschleuder oder ja, sowas, genau. Halt schießt man die Vögel halt auch auf die Basis der Schweine und das war so lang, also wenn sie da irgendwie 50 Vögel abschießen, also so viel sind es nicht, aber es fühlte sich so an, nacheinander mit verschiedenen besonderen Fähigkeiten und das sind alles Easter Eggs, haha, aber
so Easter Eggs ist es ja noch nicht mal, sondern das ist halt wirklich, dann wird ja nochmal abgearbeitet, so hier, das sind sie. Die Vögel aus dem Spiel und guck mal, sie machen grob die Dinge, die sie im Spiel machen.
Ja, das ist mir alles schon klar. Ich habe ja Easter Eggs auch nur gesagt, weil das ein Film mit Vögeln ist und das irgendwie lustig ist, wenn ich Easter Eggs sage. Das ist auch nicht unlustiger als das, was die
Ist das wirklich, Christoph? Oder hast du einfach nur den Humor des Films zu sehr angenommen?
Na, Natürlich ist es das nicht. Aber das Problem ist auch, da kommt jetzt wirklich das zu tragen, dass der Film einfach animationstechnisch, also die Figuren sehen okay aus, ne? Da haben die die wollten sie natürlich auch dann mit Plüschtieren weitervermarkten, da haben sie sich schon Mühe gegeben. Aber die ganzen Hintergründe und so sind halt extrem flach, da bewegt sich kaum mal was, da merkt man dann halt, dass so ein Film halt auch einfach mal 100 Millionen weniger kostet als die Filme von Disney und Pixar. Und das in den Action-Szenen da am Schluss, also dieses ganze Schweine-Village und so, das fand ich extrem langweilig, wenn da jetzt diese Häuser zusammenkrachen, das sah irgendwie echt wie langweiliger Matsch aus. Und da hat der Film mich dann so ein bisschen verloren, ehrlicherweise, oder endgültig verloren, weil das fand ich dann, also das ganze Finale fand ich stinklangweilig.
Immerhin ist mal was passiert und immerhin gab es irgendwie eine klare Aufgabe, die erfüllt werden musste. Also das hatte zumindest halt wirklich so einen Plotpoint. Ich finde, der ganze Film, man muss ja auch dazu sagen, ne, das ist wirklich...
Aber kannst du mir erklären, warum die Schweine denen überhaupt eine Steinschleuder geschenkt haben?
Weil es eine Steinschleuder im Spiel gibt, Christoph, natürlich.
Ja, aber die benutzen die ja nicht mal. Wenn sie dann zumindest das noch so als Möglichkeit zur Fortbewegung oder so verkauft hätten, ne? So auch wieder wie Monorail bei den Simpsons. Aber sie bringen einfach dann denen als Geschenk eine gigantische Steinschleuder mit.
Ja, aber das ist ja, halt genauso wird es ja ihnen ja verkauft. Das sind ja flugunfähige Vögel und der Schweinekönig, also Lennart, sagt ja sogar, da wir bringen euch das Fliegen sozusagen.
Ah, okay, dann habe ich das verpasst.
Ja. Aber die eigentliche Antwort ist natürlich, weil die Steinschleuder aus den Spielen. Und sie wollten anscheinend nicht, dass jetzt ganz am Schluss die Vögel einfach mal so eine Steinschleuder bauen oder mit dabei haben, sondern die musste halt vorher irgendwie eingeführt werden.
Aber apropos Spiel, vielleicht erklärt das alles, weißt du, wenn man einfach nur weiß, wie die Spiele sind. Wenn du den Mighty Eagle rufst, ne, als jemand, der das Level platt macht, musst du dir dann vorher 10 Sekunden lang angucken, wie der pisst.
Ja, natürlich, das ist genau so in den Spielen.
So als Bestrafung oder so dafür, dass du quasi, dass du die Abkürzung machst. Weil es gibt einen, er pisst in Seegag. Klar, es ist natürlich der Gag, dass es immer weitergeht und immer noch viel länger, als man hofft oder glaubt und so. Aber ich fand das Ganze schon als Idee nicht gut. Und das wird dann im zweiten Teil auch nochmal aufgegriffen, im zweiten Teil ist es aber lustiger.
Siehste, aber das ist das eine Ding. Da bist du halt einfach nicht einfach Gosse genug, weil das ist eins, da kann ich sagen, das fand ich ganz, ganz witzig, weil es gibt vorher, also die kommen ja dann, die sind auf der Suche nach dem Mighty Eagle, dann kommen sie an so einen großen Bergsee und dann tollen ja zwei von den Vögeln erstmal in diesem Bergsee rum, weißt du, gurgeln das Wasser, spucken sich gegenseitig das Wasser in den Mund und dann ist der Gag, dass das sozusagen das Klo des Mighty Eagle ist und dann gibt es so eine, weiß ich nicht, 20-sekündige Szene, wie der Mighty Eagle in diesen See pisst. Und dann gibt es immer den Zwischenschnitt auf die immer entsetzteren Vögel. Das fand ich gut. Ich fand das witzig.
Wenn wir jetzt noch länger darüber hin und her spielen, über diese Szene zu reden, dann hat er irgendwann 2 Minuten lang gepisst, wenn wir jetzt jeweils abwechselnd nochmal 10 Sekunden draufpacken.
Eine halbe Stunde. Das war eigentlich der Film, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, was sonst passiert ist.
Ja, gut, okay.
Ich kann damit, mit sowas, das, was soll ich sagen? Ich fand es witzig. Genau, dafür halt ganz viel davor vorher oder sowas. Es gibt immer so zwischendrin Sachen bei dem Ding, die funktionieren, aber das ist halt einfach dann nicht genug bei irgendwie fast, weiß ich nicht, Stunde 35 oder sowas. Das dauert halt, also...
Das ist ein sehr, sehr, sehr langer Abspann. Ich glaube, der Film dauert nur 85 Minuten.
Kann auch sein, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall, es dauert ja wirklich alles lang. Ne? Es dauert 10 Minuten, bis der initiale Konflikt von der Figur, von Red irgendwie etabliert ist, dauert 25 Minuten, bis die Schweine ankommen. Es dauert irgendwie 43 Minuten, bis der Held das erste Mal auf irgendeine Art von Quest aufbricht, nämlich auf die Suche nach dem Mighty Eagle. 56 Minuten, bis überhaupt die Eier geklaut werden und dann gibt's irgendwie so ab 1 Stunde 5 Minuten diesen Angriff auf die Schweine statt. Und das ist, wie gesagt, das sind so die einzigen Titan- Minuten, in denen viele Dinge passieren, wo irgendwie auch eine klare Aufgabe mit irgendwelchen Stakes existiert. Das heißt nicht, dass es dadurch gut wird, aber irgendwie besser als der Rest.
Und jetzt geben wir Sternewertung und gehen zum zweiten Teil.
Ja. 2.
Ja, ich mach damit. Ich hatte noch über 2,5 überlegt, weil es gibt halt so, immer wenn so überraschende One-Liner kamen und der Voice-Cast ist halt echt gut, ne? Also die können dann auch mal so einen Witz, der vielleicht sonst nicht so gut funktioniert hätte, können die den schon auch nochmal ab und zu mal retten. Einfach weil die so sehr trocken servieren. Deswegen hatte ich, ich war jetzt nicht, bis auf das Finale, wo es dann fast nur noch Action gibt, war ich jetzt nicht gelangweilt. Deswegen war ich fast bei 2,5, aber dann noch mit diesem ganzen Metakrams, der echt völlig daneben ist. Das haben die ja später, die Macher auch selbst zugegeben und gesagt, so, wir geben uns beim zweiten ein bisschen mehr Mühe.
Aber ja, haben die zugegeben, also dass diese sehr problematische Lesart existiert, oder haben sie nur zugegeben, dass der erste Teil einfach keine Story hatte? Weil ich habe nur das Letztere gesehen.
Nee, sie haben gesagt, sie haben schon gesagt, dass es sozusagen problematisch ist, dann haben sie es ein bisschen verklausuliert gesagt, haben dann aber auch gesagt, die wollen jetzt beim zweiten Teil mehr drauf achten, weil ja das politische Klima so geteilt sei und dann mehr so eine gemeinschaftliche Message haben wollen für den zweiten Teil und so. Also das klang da schon deutlich durch, würde ich schon sagen.
Okay. Also das stimmt, das eine habe ich gesehen, dass der Josh Gad erzählt hat, dass die Schweine und die Vögel jetzt zusammenarbeiten müssen im zweiten Teil, weil man eine Message von Brüderlichkeit oder so anstrebt. Aber naja.
Ist genau, aber dann gegen die Dritten. Ne,
ja,
die
genau, wollte ich gerade sagen. Also, nee. Und abgesehen davon, dass das ja auch eigentlich ein ganz klassischer Sequel-Trick ist, weißt du? Der Terminator im zweiten Teil ist jetzt auch ein guter und so weiter und so fort. Also ist halt so, ja, ne? Was machen wir
King
denn
Kong
jetzt? Die ehemals Verfeindeten müssen zusammenarbeiten, ist halt echt auch Stangenware.
Ja, King Kong und Godzilla, gerade im Kino. Ja, genau. Im letzten Teil noch gemeinsam und jetzt ist ein X dazwischen. Also der letzte Film hieß ja King Kong vs. Godzilla oder andersrum, weiß ich nicht mehr. Und der neue heißt ja Kong oder King Kong X Godzilla. Und ich lese das ja immer als Küsschen. Aber das ist ein anderes Thema.
Sehr gut. Ja, also zweiter Film. Also grober Abriss ist diesmal, also nach dem ersten Film ist jetzt also Red der Held seines Volkes und sonnt sich in neu gefundener Akzeptanz.
Ja, aber erstmal, die Akzeptanz ist auch deshalb anhaltend, weil die quasi in so einem Stellungskrieg gefangen sind. Also die Schweineinsel ist auf einmal viel näher dran, weil im ersten Teil wurden die ja überrascht davon, dass es überhaupt Schweine gibt oder überhaupt irgendwas gibt außer ihrer eigenen Insel, weil da waren sie noch nicht drunter. Im zweiten Teil ist die Schweineinsel auf einmal so nah dran, dass man die vom Strand aus einfach sieht. Die ist dann da einfach jetzt also halt viel, viel näher dran als vorher.
Vielleicht ein bisschen abgetrieben.
Und die beschießen sich, genau, die beschießen sich jetzt einfach den ganzen Tag mit irgendeinem Kram. Also quasi wie so ein, was weiß ich, ich nenne jetzt mal aus gegebenem Anlass keine konkreten Gebiete auf der Welt. Aber man kennt das ja, wo das dann sozusagen immer mal ein bisschen, aber so ein bisschen wir nehmen mal historisch eiserner Vorhang, ne? Oder Nordkorea, ja, Südkorea.
Also ist es, ja, das, oder halt, wenn, als wenn wir so zwei Burschenschaften nebeneinander jeweils ein Haus hätten, ne?
Ja, also die beschießen sich dann auch mit so Sachen wie irgendwie spicy, also irgendwie so eine Gewürz.
Ja, also Chili-Soße halt.
Chili-Soße und sowas, solche Sachen. Oder schießen den anderen die Luftballons von den Kindern kaputt und so. Solche Sachen. Aber es geht halt die ganze Zeit. Genau, dann kommen irgendwann die Luftballons rüber, auf denen steht Friedensverhandlung und Peace und sowas. Von den Schweinen übrigens angeboten.
Ja, genau. Und jetzt, wenn dadurch, dass Frieden mit den Schweinen herrscht, ist dann auf einmal quasi Red seiner Funktion als Beschützer der Insel enthoben und auf einmal hat er so das Gefühl, er ist nicht mehr so wichtig. Gottlob haben aber die Schweine eine bislang unbekannte Eisinsel schon entdeckt, auf der so eine Gesellschaft von, Adlern anscheinend auf Rache sind. Warum, erfahren wir dann erst später. Und darin sieht er jetzt seine Chance, erneut die Welt zu retten und seinen Status als verehrter Inselheld zu renovieren, arbeitet dafür auch sogar mit dem verhassten Schweinekönig zusammen, ne, aus dem ersten Teil, und muss dann aber bei der Infiltration der Eisinsel diesmal lernen, dass er seine Selbstsucht zügeln muss und mehr ein Teamplayer werden muss, ne, und dass seine Akzeptanz nicht alleine eben durch diesen Status als Inselheld oder sowas bestehen kann. Und dann retten sie halt am Schluss nicht nur die eigene Insel, sondern stellen sogar die Harmonie mit diesen Eisadlern wieder her. Das ist so ganz grob der Plot.
Genau, und dann wird auch überall auf der Vogelinsel sind zu Beginn so pathetische Poster aufgehangen von Red als Held, so ein bisschen sowjetische Propagandaposter nachempfunden. Und sobald halt dieser Frieden geschlossen wird, werden die alle von so Hippie-Peace-Zeichen überklebt. Und er wird sozusagen ausradiert, als ob er aus einer anderen Zeit ist, die jetzt nicht mehr, seine Fähigkeiten werden jetzt halt nicht mehr gebraucht. Das ist natürlich wieder so. Also wenn jetzt der Friedensangebot von den Schweinen kommt, dann ist er ja genauso drauf wie im ersten Teil, ne? Also er ist wieder, der alle sagen, oh, Frieden, super, wir sind jetzt Freunde mit den Schweinen, wie im ersten Teil auch. Und er ist wieder genau der Einzige, der wütend ist und sagt, das ist alles nur ein Trick. Und die sind natürlich böse und das sind uns Erzfeinde, werden es auch immer bleiben. Und diesmal liegt er halt falsch.
Ja, genau. Also man kann da auch garantiert hier wieder so ein bisschen überlegen, was ist denn so der Meta-Kommentar, die Interpretation, die man da reinlesen will. Ansonsten ist es aber erstmal so von der reinen Handlung immerhin diesmal tatsächlich, sagen wir mal, filmähnlich. Ja, also es hat jetzt wirklich eine Erzählung. Also du hast sogar so eine Art Character-Arc für die Hauptfigur. Also Red muss diesmal tatsächlich charakterlich irgendwie wachsen und darf nicht irgendwie weiterhin selbstsüchtig versuchen, einfach weiterhin der einzige Held der Insel zu sein, weil er sich in dieser Rolle so wohl fühlt, sondern er muss da loslassen können, er muss auch anderen Leuten so ihre Kudos geben und so weiter und so fort. Also das ist so der innere Konflikt von der Figur. Und der Film selber wird dann einigermaßen schnell zu so einer Art Heist-Movie, ne? Also irgend so was zwischen Ocean's 11 und Mission Impossible.
Genau, also auch die Schriftart und so wird von Mission Impossible übernommen, ne? Also diese Art, wie dann das so eingeblendet wird, wie in so einer so halb Computer, digital, halb mit Tastatur geschrieben. Also klingt jetzt ein bisschen doof erklärt, aber wenn man das sieht, weiß man sofort, das ist Mission Impossible. Ja.
Auch so Einblendungen wie in so einem Guy Ritchie-Film, ne? Der Held, der Hacker und so weiter.
Genau, also es ist ein bisschen freier. Sie haben gesagt so, wir klammern uns jetzt nicht mehr an die Mechaniken der Handy-App, sondern sagen, wir nehmen jetzt einfach die Figuren, die mittlerweile so bekannt sind und haben einfach mit denen Spaß und sind einfach freier in dem, was wir tun und erzählen dann so eine recht typische Abenteuergeschichte, ne? Also irgendwie alle müssen sich zusammenpacken, jeder hat so seine Spezialfähigkeiten, wobei ich glaube, dass das nicht stimmt, aber da reden wir gleich drüber, warum das ganz schlecht gelöst ist. Und da müssen sie halt den neuen Feind besiegen. Das ist dann, wie heißt sie? Sese?
Seta.
Seta, genau. Das ist die Ex-Verlobte vom Mighty Eagle, die damals am Traualtar stehen gelassen wurde und jetzt auf Rache sind und auch irgendwie keinen Bock mehr hat, weil das ist ja so eine Eisinsel. Also wenn man da duschen will, dann prasseln nur Eiswürfel auf einen herab. Und beim Zähneputzen ist es auch besonders schwierig, mit Eiswürfeln Zähne zu putzen. Deswegen will sie da weg, weil sie will jetzt auch im warmen, tropischen Wetter von den Schweineinseln und der Vogelinsel da ihre Margarita schlürfen. Und deswegen will sie jetzt beide Inseln in ihre Traumparadiese umwandeln und dafür alle vertreiben und alles zerstören, was dort halt ist. Ne? Und das muss verhindern.
Und es ist auch wieder spiegelbildlich, ne? Also auch sie sieht sich selber oder war tatsächlich, wir wissen es nicht, früher fürsorglich und aufopfernd und jetzt, nachdem sie da am Traualtar stehen gelassen wurde, sagt sie jetzt halt so, sie denkt jetzt nur noch an sich, ne, weil jetzt alle anderen haben sie vergessen und verraten und dann muss auch da am Schluss sozusagen, muss genau diese Wunde halt auch wieder geheilt werden, damit eben Harmonie quasi hergestellt werden kann, müssen alle ihre Selbstsüchtigkeit aufgeben.
Genau, und bei ihr funktioniert das noch so ein bisschen. Aber die große neue Figur ist eigentlich Silver. Das ist die Schwester von dem gelben, schnellen Vogel. Und das ist, die ist so ein Nerd, also die studiert Ingenieurswesen an der Uni und hat gerade so ein, wie so eine mega geile Erfindung gemacht. Und trotzdem, während sie die vorstellt in der Universität, schlafen alle anderen Studentenvögel und der Prof schläft auch und keiner interessiert sich dafür, was sie da eigentlich macht. Ohne dass das irgendwie erklärt werden würde. Also man soll wohl so ein bisschen denken, ja, die wieder, das ist so eine Streberin, lass die mal machen, interessiert uns nicht, denke ich, dass das so ein bisschen der Subtext ist, ne?
Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt eher wieder ein feministischer
Subtext. Ja, das kommt ja dann, das kommt ja, okay, oder sie machen es, weil sie denken, dass die Frau reden. Genau.
Ja, genau. Sie ist ja brillant. Also sie ist halt so ein Super Science Girl, so ein bisschen auch wie die, ich weiß nicht, wie die Figur heißt, aber aus Wakanda Forever, ne, die Schwester von Black Panther. Mhm. Genau sowas im Grunde genommen. Die wird da jetzt eingefügt. Es gibt dann ja auch später nochmal so einen Satz von Seta über die Alpha-Männchen, die starke Frauen nicht ertragen können und sowas. Und darum geht's da. Ne? Das ist halt das hyperkompetente und jetzt auch wissenschaftlich interessierte Mädchen.
Genau. Und aber die ist da noch so ein bisschen, dass sie das halt nicht im Griff hat. Also man hat ja schon das Gefühl, dass sie jetzt da ihren Superdraht oder ihren Supertau, das sie da entwickelt hat, jetzt vorstellt und gar nicht so richtig mitbekommt. dass niemand so richtig zuhört. Also das ist ja auch so ein Nerd-Klischee, ne? Dass die dann so in ihrer eigenen Welt sind, während sie da Sachen erfinden. Und das wird aber überhaupt nicht durchgezogen, ne? Sondern sobald sie dann damit im Einsatz ist, ist sie einfach die Universal kann alles. Also sie wird dann, sie ist der bessere James Bond, sie ist der bessere Draufgänger, sie ist der bessere Ingenieur und sie ist auch auf einmal perfekt in diesem ganzen Meta-Gruppendynamik steuern, weil sie dann diejenige ist, die immer genau weiß, was man in welcher Situation sagen muss, um wen man sich kümmern muss, wie man jetzt mit Red umgeht und so und wie man den so ein bisschen dahin stupsen kann, dass er vielleicht selber mal erkennt, was Sache ist und wie er sich ordentlich benehmen kann. Und das macht die Figur, also es verrät in meinen Augen die Figur total und macht sie stinklangweilig. Weil es gibt
ja
dann auch.
Das ist halt so echt so das typische Ding, ne? Also es ist ja, also das, was jetzt viele sagen würden, da ist wieder das böse Vogue, ne? Also der Versuch, jetzt irgendwelche Frauenfiguren einzuführen, die irgendwo gleichberechtigt neben männlichen Charakteren existieren und da wird halt relativ häufig gerne überkorrigiert und dann hast du halt einfach diese völlig glatten, überkompetenten Figuren, die aber dadurch letztlich dann auch uninteressant sind.
Das ist das Problem, das funktioniert halt nicht wie in der richtigen Welt. Also wenn du jetzt in der richtigen Welt sagst, so, wir haben in Führungspositionen zu wenige Frauen, jetzt die nächsten 10 Jahren stellen wir mal fast nur Frauen ein, dann ist das quasi, dann ist das ja nicht mehr überkompensieren, sondern dann führt das dazu, dass man am Schluss ein gesundes Verhältnis hat, ne? Aber in der Kunst führt das halt dazu, dass du völlig uninteressante Figuren ohne Ecken und Kanten einfach, also das ist auch nicht feministisch, wenn man einfach die Figuren dann so als überperfekt darstellt. Das ist einfach faul und es verrät auch komplett die Figur. Also die ist ja
vielleicht auch ängstlich, ne? Ich habe immer das Gefühl, dass das vielleicht auch einfach Autoren sind, die dann sagen so, ja, ich traue mich gar nicht, noch irgendeinen Character Flaw da reinzuschreiben aus, weiß ich nicht, irgendeiner missverstandenen Drohkulisse oder sonst irgendwas. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt alle ausrasten würden, wenn sie die Figur tatsächlich als halbwegs dreidimensionalen Charakter anlegen würden. Sofern das überhaupt in dem Angry Birds Movie wäre das ja nicht mal notwendig, sondern du müsstest halt, also, weißt du, Red ist nominell der Held, ist aber eigentlich ein arrogantes Arschloch mit einer zu kurzen Lunte, ne? Und die anderen Figuren haben ihre Ecken und Kanten und das jetzt, das könnte man da genauso machen. Damit wäre keiner unzufrieden, aber aus, keine Ahnung, Gründen sozusagen, sitzt man da dann immer da anscheinend und sagt sich so, ja nein, kann alles, macht alles.
Genau, weil das haben die Macher auch gesagt, sie haben das extra so angelegt, weil sie halt so ein bisschen pushen wollten, dass auch Mädchen sich mehr für so Jobs und Studienrichtungen wie halt Ingenieurwesen interessieren. Und ja, der Teil an
das
sich, der funktioniert super. Also die ersten 5 Minuten ist das eine coole neue Figur, wo ich sage, habe ich jetzt Lust darauf zu sehen, was passiert, wenn die jetzt da zusammenkommen, ne? Also zu der Brainiac und der Draufgänger. Ich meine, das ist jetzt keine neue Konstellation, haben wir schon 1000 Filme von gesehen, ne? Aber der funktioniert ja, das funktioniert ja. Und dann gibt's Reibung. Aber wenn sie dann da bei irgendwie James Bond-mäßig die Höhle stürmen, dann ist sie halt auch beim, was weiß ich, Abseilen 100-mal besser. Oder man hat sowieso das Gefühl, eigentlich sind alle nur ein Klotz am Bein und wenn sie da einfach alleine rübergeflogen wäre, wäre die Sache nach 5 Minuten gegessen gewesen, oder?
Also es gibt ja sowieso, also da hat das gleiche Problem, kannst du ja auch aufmachen hier mit Chuck, also dem gelben Vogel, der im Grunde genommen Quicksilver oder The Flash ist.
Habe ich auch auf meinen Notizen stehen und ich habe schon im ersten
Film. Wo man eigentlich auch denkt, der hätte es auch allein erledigen können eigentlich, weil man auch da, wie die Figur dargestellt wird, wenn da, ich glaube, das ist im zweiten Teil die Szene mit dem Polizisten, oder? Wo er quasi ein Ticket bekommt fürs zu schnell fahren und dann während der Polizist sozusagen seinen Strafzettel ausfüllt, dann klaut er ihm das Portemonnaie, geht einen saufen, also bringt seine ganze Kohle durch und ist dann sofort wieder da, bevor er das Ticket fertig geschrieben hat, weil er sich so unglaublich schnell bewegt, auch wenn das alles keinen Sinn ergibt. Und das wird halt dargestellt, also mit dieser Superpower müsste er auch hätte er einfach da reindüsen können und hätte den Kram alleine erledigt.
Genau, aber er darf das immer nur 2-mal pro Film machen. Einmal als Sonderwaffe.
Ja, und auch immer nur für den Gag.
Naja, er hat ja dann am Schluss, er darf ja dann auch, im ersten Teil macht er ja so ein paar Schweine fertig, weil er dann deren Waffen sozusagen auf sie selber richtet.
Ja, genau. Aber das ist auch wirklich 1:1 fast aus X-Men oder so.
Ja, aber es ist nicht so lustig wie in X-Men. In X-Men war es ja noch ganz lustig, der erste Quicksilver-Auftritt.
Da ist es halt auch technisch faszinierender natürlich. Ne? In so einem 3D-Animationsfilm ist es halt auch so, da sitzt du nicht da und denkst, oh, wie haben sie das wohl gemacht?
Ja, stimmt. Da kannst du natürlich einfach hinzaubern werden. Dann echt, musst du dir echt Techniken überlegen, dass sich dann um einen Mensch ganz schnell bewegt und der andere ganz langsam, ne? Schon ein anderer Effekt, ja. Ist halt mehr so ein Popkultur-Ding. Aber das hat der zweite Teil sowieso, also der verlässt sich voll auf Popkultur-Sachen. Also es gibt Shake It Off von Taylor Swift, die ganze Sache mit der Ex-Verlobung und dass jetzt der Mighty Eagle wiederkommt, das hat quasi das Dawson's Creek-Theme als durchgängigen Gag. Also immer wenn die beiden sich treffen, läuft das alte Dawson's Creek-Scene, also eine meiner Lieblingssoap aus den 90ern, wo ich mich auch komplett frage, das Zielpublikum hat doch noch nie eine Folge davon gesehen.
Das ist für die Eltern.
Ja, aber ich weiß auch nicht, ob jetzt Dawson's Creek gerade so das Ding ist. Okay, das Thema, das war ja damals schon eine Nische.
War vielleicht in Finnland viel länger populär, was weißt du nicht?
Also war ja damals schon so ein Nischending, aber ja, also klar,
Nein. Also Dawson's Creek war damals schon
big. Ja, aber es war in unserer Generation, das war aber auch, ich glaube, CW, oder? Also das war also auch irgendein so Sender, das war jetzt nicht der Mainstream-Mega-Erfolg, das war schon auch so ein Teenie-Ding. Aber es kann sein, dass es genau die Generation der Macher ist, ne? Aber das kommt.
Das ist vorstellbar.
Es gibt We Gonna Need a Bigger Slingshot als Anspielung auf den Weißen Hai. Es gibt ein Breakdance-Battle zu dem Song Axel F, also dem Theme-Song von Beverly Hills Cop. Also da toben die sich schon richtig aus und auch mit ganz merkwürdigen Zielgruppen Nicht-Überschneidungen. Also da fragen sich bestimmt schon viele, was da gerade los ist. Aber klar, das ist natürlich im ersten Teil mit diesen Bird-Control-Gags und so, das ist natürlich auch nicht wirklich für die Kleinen.
Ja, das sowieso. Im ersten Teil gibt's eh so ein paar Gags, wo du sogar so ein bisschen denkst, ugh. Da gibt's den einen Gag, wenn die Eier geklaut sind, dann kommt ja der gelbe Vogel Chuck und sagt so sinngemäß, dann machen wir jetzt einfach neue Babys, Ladies, alle, ne, macht euch mal bereit. Und da denkst du dir auch so, wow, Kinderfilm, Jesus, haben die Farrelly Brothers hier mal ganz kurz eine Szene gedreht?
Ja, aber das fand ich auch lustig. Ja, genau. Und dann gewinnen sie. Und ansonsten hat der zweite Teil, das haben sie offenbar von Ice Age geklaut, noch eine komplette Behandlung, in der drei ganz junge Vögel sich für ein Roll...
Küken.
Küken, genau.
Küken.
Ich habe wirklich, weil die heißen ja auf Englisch, wie heißen die nochmal? Schlüpflinge, aber auf Englisch.
Hatchlings.
Und ich habe das wirklich mit Schlüpflinge auf meinem Zettel übersetzt. Egal. So, die nehmen sich drei unausgeschlüpfte Eier aus dem Familienschlafzimmer, weil sie das für ein Rollenspiel brauchen und dann schwimmen die halt so weg. Und sie müssen jetzt da hinterher und diese Eier wieder beschaffen und dann passieren so absurde Dinge. Und sie müssen sich mit, die sind auf einmal auf Wolken und dann fliegen die ins Weltall. Mit Luftballons, wo man sich auch, oder die pusten eine von sich auf und dann fliegen sie ins Weltall. Wobei natürlich es normalerweise immer bis Teil 4 bis 5 dauert, bis Franchises aus purer Verzweiflung im Weltall landen. Angry Birds hat das schon im zweiten Teil geschafft. Also das macht alles überhaupt keinen Sinn. Und das ist offensichtlich so Scratch nachempfunden, ne? Aus Ice Age, der da die ganze Zeit immer so in kleinen Zwischendingern seine Haseln oder Eichel, ne? Seine Eichel jagt. Und das fand ich hier, also wenn sie da die Schlange verprügeln, das war noch okay, aber ansonsten hat das wirklich überhaupt nicht für mich funktioniert. Ich war zwischendurch sogar der Idee, wenn sie jetzt nicht eine große Rolle im Finale spielen, die Küken, dass das vielleicht so ein Kurzfilm ist, den die, macht ja Pixar auch oft, denn dass sie zu ihren großen Filmen nochmal so Kurzfilme drehen, die dann vor anderen Filmen laufen oder so.
Ja, und aber ich habe gelesen, es gab tatsächlich sogar noch Kurzfilme zu Angry Birds.
Ja, ja, klar. Aber ich hatte gedacht, dass das vielleicht auch einer war. Und dann haben sie am Schluss festgestellt, dass ihr Film zu kurz ist. Und dann haben sie den einfach aufgestückelt und immer mal so. Und
dann haben sie noch einen zweiten.
Immer mal so 2 Minuten hier, 2 Minuten da einfach so dazwischen geschnitten, um auf die Länge zu kommen oder so. Weil es ja wirklich komplett abgetrennt die B-Handlung ist, die ganze Zeit läuft. Und auch vom Ton her ganz anders ist.
Ich kann mir aber wirklich vorstellen, dass das halt einfach so ein, also dass sie eher wirklich Richtung Ice Age geschielt haben. Ich habe auch dran gedacht und habe mir auch gedacht, dass das vielleicht wirklich eine Lektion aus dem ersten Teil ist. Der erste Teil, der wirkt ja die ganze Zeit so, als kämpft er die ganze Zeit darum, irgendwie auf diese Lauflänge zu kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass man da jetzt vielleicht für den zweiten Teil sich gesagt hat, guck mal, dadurch können wir hier noch einfach nochmal so wie so einen separaten B-Plot auch nochmal irgendwie Gags unterbringen und das ist nett und die Küken sind niedlich, die können wir hinterher gut als Merchandise verkaufen und so weiter und so fort.
Ja, aber verkaufen war dann eh nicht so, weil damals zumindest für mich total überraschend, weil ich so den Niedergang des Franchises zwischendurch nicht so wahrgenommen hatte. Ne? Also die Firma hat ja dann schon Plätze abgebaut und so, aber der ist ziemlich gefloppt.
Ja, krass gefloppt eigentlich, ne? Also nur 150 im Vergleich zu 350 beim ersten. Ich glaube, Produktionsbudget hier waren 65 Millionen, also auch schon so ein bisschen zurückgefahren anscheinend, aber ja.
Das ist trotzdem, also das Marketing ist hoch. Also das ist trotzdem ja. Ein Flop. Und in Amerika ist der richtig noch härter gefloppt als im Rest der Welt. Also der ist an seinem ersten Wochenende nur auf Platz 5 gekommen. Das ist für
der erste war ja auch schon, glaube ich, in den USA nicht so erfolgreich und hat es vor allem international eingespielt.
Ja, ja, aber der hat trotzdem über 100 Millionen eingespielt.
Ja, ja, genau.
Der zweite davon nur noch 41. Und das ist eine Komplettkatastrophe gewesen. Und ja, obwohl er, und das können wir gleich mal diskutieren, ob du das auch so siehst, bei der Kritik 100-mal besser angekommen ist als der Erset-Film. Und zwar sogar richtig gut.
Er war oder ist bis heute, ich weiß es gar nicht, der, also wahrscheinlich nicht mehr jetzt mit der Last of Us-Serie, aber es war zumindest die besten bewertete Spielverfilmung ever.
Genau, der hat irgendwie 72% irgendwie auf Rotten Tomatoes. Der erste war in den niedrigen 40ern. Ja, also habe ich aber nicht verstanden. Ich fand den zweiten natürlich irgendwie so ein bisschen grundunterhaltsamer, sag ich mal. Dadurch, dass er irgendwie so diese sich frei macht von den Mechaniken und einfach diese Mission Impossible Sache mit ein paar lustigen Figuren durchspielt. Aber ich fand diese ganze Popkultur Sache hat mich tierisch genervt und diese Nebenhandlung auch. Ich fand das alles schon sehr desperate. Und halt dieses, dass er seine Figuren verrät und sowohl Red als auch Silver dann am Schluss vollkommen uninteressant sind. Dementsprechend, ich bin da nicht höher als beim ersten Film. Eher so auf demselben Level.
Also ich finde, er ist auf jeden Fall der viel kompetentere Film, also der halt wirklich eine vernünftige Story erzählt. Also der erste ist, finde ich, eher so eine Sammelsurium von Gags und dann gibt's ein Finale. Also der erste ist halt echt einfach so chaotisch zusammengeschissen. Ich finde, der übertreibt, also der zieht Dinge einfach regelmäßig zu lang und macht sie dadurch wieder kaputt. Und der zweite ist halt so ein nettes Kinderfilm-Ding, sie und das funktioniert halt. Das ist handwerklich wenigstens einigermaßen umgesetzt jetzt diesmal. Also insofern würde ich sagen, er ist schon deutlich bessere. Ob er jetzt unterhaltsamer ist, hängt ein bisschen davon ab auch wieder, ne, welche Gags landen bei dir und legt man überhaupt Wert da drauf oder ist es auch, wenn es eigentlich so eine Gag-Clip-Sammlung ist wie der erste Film, das kann einem ja auch passen.
Also der Piss-Gag ist im zweiten Teil besser, finde ich. Wenn sie da auf
naja, ja, aber beide, warum muss man sich entscheiden? Beide sind gut.
Gut, bleiben wir dabei. Ja, genau, ich gebe 2, was gibst du?
Also ich gebe dem 2,5, weil ich schon finde, das ist schon ein Schritt nach vorne. Das kann man mit 0,5 schon honorieren.
Was denken Menschen, wenn sie in ihrem Podcatcher sehen, wie lange diese Folge ist?
Ja, wissen wir überhaupt hinterher jetzt, wie lange diese Folge ist? Das, was die Menschen nicht mehr sehen werden, ist, dass wir zwischendrin einmal einen schweißtreibenden Moment hatten. Hier spielten sich dramatische Szenen ab, als wir kurz unterbrechen mussten, weil wir nicht wussten, ob auf Christophs Seite vielleicht die bisherige Aufnahme gerade gefressen wurde.
Und da habe ich mir natürlich auch genau die eine Aufnahme von jetzt mittlerweile 35 oder 36 Folgen ausgesucht, wo es am meisten wehgetan hätte, weil die ganze Christian-Nummer hätten wir natürlich zumindest spontan nicht nochmal bekommen.
Ja, das stimmt. Also diesen Grad von Verwirrung kann ich nicht simulieren.
Ich habe natürlich auch so ein bisschen den Verdacht, dass André in Wirklichkeit meinen Rechner gehackt hat und mit allen Mitteln versucht hat, seine schändliche Niederlage noch irgendwie aus der Welt zu schaffen. Aber es ist ihm nicht gelungen.
Auf jeden
also,
Fall.
Wenn ihr das jetzt, ich hoffe, es ist ihm nicht gelungen. Aber wenn ihr das jetzt gerade hört, dann ist es ihm nicht gelungen. Wenn es ihm doch gelungen ist, dann hört ihr das nicht und ich springe nachher aus dem Fenster.
Ich war schon komplett bereit zu erklären, dass ich ja eigentlich mit 10-0 gegen Christian gewonnen habe, obwohl es nur 7 Fragen waren. Und dass es wirklich schade ist, dass dieses Zeitzeugnis verloren gegangen ist.
Naja. Ja, es waren ja am Ende sogar 8 Fragen. Und ich weiß gar nicht mehr, 4-3 ist es ausgegangen, ne? Einmal hat keiner von euch einen Punkt gemacht.
Ja, am Anfang, ne? Was ja auch schon wieder Moderationswillkür war. Christian hatte mir den Punkt eigentlich schon gegeben, ne? Wenn es nach Christian Schmidt
ja, aber so, das nervt mich eh. Also nicht nur bei euren Quizzes, aber so dieses, ah, nimm doch und hast du dir verdient, das kannst du alles knicken. Also Quizze machen, ich bin da so Stefan Raab Schule, weißt du? Man muss das schon ernst nehmen.
Quiz ist schon Krieg, ne? Ja.
Also wenn ich eins von Angry Birds gelernt habe, dann... Ja.
Ja, genau. du hast deine Lektion gelernt. Ja? Der Angry Birds als Teachable Moment.
Genau, also ich hoffe, ja. Ich finde schon tapfer, wenn Leute bis hierhin durchgehalten haben, ne? Hab euch lieb.
Jetzt jetzt versuchst du. So, jetzt kommt aber auch wieder. In den letzten 3 Sekunden kommt auf einmal hier der Charakter-Turn um 180 Grad.
Das ist echt, ich bin jetzt bei, das erste war Angry Birds 1, das zweite war Angry Birds 2. Ich identifiziere mich jetzt zu 100% mit Red. In all seiner Widersprüchlichkeit.
Ja, genau. Ach ja, Ambivalenz, ja, das ist ja auch immer. So ist es halt. Ne? Menschen sind nicht nur eine Sache, liebe Kinder. Ja, sie sind vielschichtig und muss man einfach, ne, gewisse Ambiguitätstoleranz muss man einmal mitbringen.
Ja, aber wir hören jetzt trotzdem auf. Aber du musst dir noch einen aussuchen.
Ja, also ich hoffe ja jetzt, dass wir früher wieder zusammenfinden und noch nicht Borderlands zur Disposition stehen wird.
Ach, was Aktuelles können wir ja immer als gemeinsame Entscheidung reinschieben.
Das sowieso. Das heißt also, ich in unserem sowieso inzwischen begrenzten Fundus sage ich Need for Speed.
Okay, super, ja. Haben wir über den anderen geredet, den neuen, ja, ne?
Ja, Gran Turismo haben wir gemacht, ja, genau. Okay. Und jetzt quasi jetzt der Vergleichsfilm, ja, die Konkurrenz-Rennserie, den guten Aaron Paul mal wieder aus der Versenkung holen.
Ja, machen wir das doch. Und dann Borderlands. Oh. Morgen gehe ich zu Fallout.
Oh, das ist ja, da bin ich ja auch skeptisch, aber interessiert.
Ja, ich auch. Da habe ja sogar einige Fallout-Spiele gespielt. Also dementsprechend gucke ich da mal rein. Ob ich dann nach, ich glaube, die zeigen uns morgen die ersten 2 Folgen. Ob ich dann weiter gucke, das sehe ich dann. Aber mal sehen. Serien sind.
Aber du kriegst dann erstmal nur die ersten 2 und dann für den Rest musst du warten wie jeder andere Hans, oder?
Ich glaube nicht, dass ich wie jeder andere warten muss. Aber ich weiß nicht, ob sie uns, das ist glaube ich bei jeder Serie anders. Ich bin bei den Serien nicht so drin. Also wir haben ja Redakteure, die gerne Serien gucken. Warum sollte ich das machen dann? Ich gucke 900 Filme im Jahr, da habe ich nicht mehr so viel Zeit für Serien. Aber es ist schon so, also manchmal kriegen wir halt die komplette Serie. Manchmal kriegen wir nur einzelne Folgen vorab. Und bei diesen, die dann wöchentlich ausgestrahlt werden, kriegen wir teilweise die dann immer einen Tag vorher oder 2 oder so. Teilweise kriegen wir die, bei Murders in the Building ist es, glaube ich, so im Block, dass ich vorher immer 7 Folgen habe und die letzten 3 kriege ich dann irgendwie kurz bevor die letzten 3 Folgen kommen, weil die auch nicht wollen, dass man die Auflösung durchzickern lässt. Ist halt immer, das macht jeder Verleih, wie er lustig ist, ne?
Okay, alles klar. Ja, aber spannend. Das heißt aber, du gehst da tatsächlich sogar noch irgendwo hin. Also ich hätte ja erwartet, du kriegst da einfach irgendeinen Code und dann streamt man das.
Ja, klar, hätte ich auch machen können. Aber morgen ist der, wer ist das nochmal? Der ist ganz bekannt. Der Produzent ist morgen in Berlin und der zeigt uns halt 2 Folgen und dann können wir noch ein bisschen mit ihm quatschen und so. Ist das nicht sogar einer? Ist das nicht sogar der Bruder von Nolan? Naja.
Möglich, ja, weiß ich nicht.
Ja.
I don't know.
Muss ich mich bis morgen mit beschäftigen, damit ich dann gut vorbereitet und so wirke, als ob ich von allem Ahnung hätte, ne? Wie bei dem Podcast hier.
Ganz genau, hervorragend. Da kannst du ja noch ein paar Quizfragen dir ausdenken, wenn du mich zuschalten möchtest, ja, wenn ich gegen den antreten soll. Nochmal einen hier Maßregeln.
Nee, der Gag ist jetzt durch, das hat sich jetzt erledigt so. Das mache ich auch nicht nochmal. Das wird jetzt als einsamer Höhepunkt die auf ein Bier Podcast-Geschichte eingehen, in dem Leute noch ihren Urenkel von erzählen dann in 20, 30 Jahren, also zumindest Christian. Und das war's, ne? Man muss das einfach mal auch genießen und dann ist gut.
Okay, hervorragend, ja, schön auf dem Höhepunkt.
Genau wie Angry
Birds. Abgetreten, fast schon. Das ist ja eigentlich fast schon schade, dass du 50 Folgen festgelegt hast. Das hättest du dir für die letzte aufheben sollen.
Nee, das musste raus jetzt. Das hat jetzt ein halbes Jahr aber auch
jetzt
gedauert.
Ist ja, also ich trotzdem, jetzt musst du diesen ganzen langsamen Sinkflug sozusagen, das musst du jetzt noch hinnehmen, ne?
Ja, aber das gehört dazu. Also dieses das mit auf dem Höhepunkt abtreten, das ist nichts für mich. Wir fahren das jetzt.
Steven Seagal, was jetzt da.
Genau, wir fahren das jetzt über 17 Direct-DVD-Fortsetzungen, fahren wir das Ding jetzt komplett an die Wand und dann sind alle happy, wenn wir endlich die Schnauze halten.
Bis alle da sitzen und sagen, es ist besser so. Sie hätten schon vor 10 Folgen aufhören sollen.
Genau, so machen wir das.
Hervorragend. Also,
bis dann, hau rein.
Da draußen. Vielen Dank. Moment. Jetzt müssen wir sagen, ne, der Christoph hat einen eigenen Podcast namens Leinwandliebe. Liebe Menschen da draußen, wenn Sie hören wollen, was er da veranstaltet, wir wissen es alle nicht. Wir wissen nicht, was er sich da jede Folge oder jede zweite Folge an verrückten Ideen ausdenkt. Ja, konfrontiert er dort auch seine Mitarbeiter regelmäßig mit überraschenden Quiz-Einlagen. Sinkt er vielleicht sogar ab und zu, das wissen wir alle nicht, aber Sie könnten es rausfinden, indem Sie diesen Podcast hören. Ja, das müssen wir ja nochmal ganz kurz zu Protokoll geben. Und jetzt können wir hier Schluss machen. Das war's mit dem Filmpodcast für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.